Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Partner Sinan Krieger.
Hallo Mario, hallo Servus. Roman.
Und wir haben natürlich einen spektakulären Gast. Er führt den Kanal schlechthin für Bitcoin in Deutschland und in Europa. Man kennt ihn als Blocktrainer. Er ist IT-Experte und Experte für Blockchain und natürlich Bitcoin. Herzlich willkommen, Roman Reher.
Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf, Mario und Sinan. Danke für die Einladung. Richtig cool. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute.
Ja, heute gibt es Klartext über den Bitcoin. Wir wollen das Ganze heute ja mal kritisch beleuchten. Und ich bin gespannt, ob du uns überzeugen kannst, vor allem ihn hier. Denn hast du schon Bitcoin?
Tatsächlich nein. Ich habe keinen Bitcoin, ich habe mich irgendwie nie getraut, ganz nach dem Motto von Warren Buffett, kaufe nichts, was du nicht irgendwie verstehst. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir jetzt einen Experten mal hier haben, der mich vielleicht überzeugen kann, mal mir einen Bitcoin zuzulegen oder einen Teil.
Ja, wenn dann schon, wenn du überzeugt bist, musst du den ganzen kaufen, sonst stellen wir hier, sonst lösche ich den Kanal.
Also tatsächlich, das ist schon ein großer Vorteil von Bitcoin, was viele auch gar nicht wissen. Also man kann ganz kleine Fragmente kaufen, also man kann sogar für 20 Euro kaufen. Viele machen das einfach als Sparplan. Dann sind es halt nach Komma ein Stellen. Das kann man sich vorstellen wie beim Euro, der Euro-Cent, sagt man bei Bitcoin dann Sats. Das ist vom Namensgeber, von dem Gründer, initial von Satoshi Nakamoto.
Genau. Über den müssen wir auch noch sprechen, vielleicht sein könnte. Genau, also wir werden heute alles beleuchten. Ich glaube, wir versuchen es auch dann einfach zwischendurch mal darzustellen, vielleicht für die Leute, die noch nicht so tief drin sind. Aber wir wollen natürlich auch Grundsatzfragen klären, wie gesagt, kritisch und vielleicht auch mal schauen, was möglich ist. Und wenn ihr das feiert, gerade in Locker-Room-Talk mit so hochkarätigen Gästen, dann gebt schon mal Daumen hoch. Das freut uns natürlich. Wir wollen natürlich, dass viele Leute aufgeklärt werden über den Bitcoin. Jetzt muss ich aber gleich mal in die Suppe spucken. Ist 2022 ein schwieriges Jahr für sehr viele Sachen, auch für Aktien, Anleihen und Co. Aber ist das nicht der Beweis, dass Bitcoin eigentlich schon gescheitert ist?
Es kommt darauf an, welches Narrativ man sich raussucht für Bitcoin, und es gibt sehr viele Narrative. Und es gibt ja immer dieses Thema, der Bitcoin sei sowas wie ein Inflationsschutz. Und auf einen sehr weit gezogenen Zeitraum kann das auch sein. Also wenn ich 2020 zum Beispiel Anfang der Corona-Pandemie Bitcoin gekauft habe, dann habe ich den für 4.000, 5.000 Euro bekommen. Und das heißt, selbst 2022, wo er auf 16.000, 17.000 gefallen ist, habe ich die Inflation auf Jahre eigentlich damit outperformed. Und dementsprechend wäre ja eigentlich immer noch ein guter Inflationsschutz gewesen. Wenn ich natürlich aber kurz vorher in 2021 bei 60.000, 70.000 gekauft habe, dann stand ich ziemlich doof da. Diese Volatilität ist natürlich auch dem geschuldet, dass Bitcoin noch sehr jung ist und auch in der Gesellschaft noch nicht wirklich verbreitet ist. Es sind immer mehr große Unternehmen, teilweise sogar Regierungen und auch natürlich die ganze Wirtschaft drumherum, die daran Interesse zeigt. Nur ist das natürlich ein Prozess, der langsam kommt. Und gerade die Boom- und Bust-Phasen, die wir zyklisch aus der klassischen Anlagewelt kennen, treffen natürlich so ein junges Asset dann extrem. Also gerade, wenn wenig Geld für hohe Ausschweife sorgt,
Weißt du, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will? Gar nicht auf die Performance. Also die war natürlich auch schlecht, aber die war, wie gesagt, bei Aktien und Co. auch schlecht. Sondern mir geht es eher darum, wenn wir jetzt mal weiterdenken, an die Implementierung. Jetzt soll ja Bitcoin eigentlich das alte System abschaffen. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen, weil du sagst ja auch, es gibt Probleme und Bitcoin könnte die vielleicht lösen. Aber 2022 hat doch gezeigt, dass der Bitcoin unheimlich abhängig eigentlich von diesem alten System ist. Und jetzt würde man ja eigentlich meinen, wenn das System quasi Probleme kriegt, hohe Inflation, es läuft nicht so richtig, viele Leute zweifeln, sind sogar sauer, sind wütend, weil alles teurer wird und Co., weil die Wirtschaft auch weil wir sehr viele Probleme haben, dann müsste Bitcoin doch eigentlich sich lösen können von einem System. Aber gerade da hat sich jetzt gezeigt, er hängt an der Notenbankpolitik, er hängt an den Zinsen. Er korreliert eigentlich sehr stark mit Tech-Aktien und Co., mit spekulativen Aktien. Also wie soll das denn funktionieren, wenn das quasi das System richtig unter Druck kommt, dass dann der Bitcoin eigentlich mit unter Druck kommt?
Ja, du meinst also, dass er sich jetzt nicht antizyklisch zu den Ereignissen entwickelt hat.
Also eigentlich, wie soll man dann aus diesem System überhaupt rauskommen?
Ja, also ich denke, das ist die gleiche Antwort. Ich glaube, dafür ist Bitcoin noch zu jung, und in der Wahrnehmung auch aus der heutigen Investmentwelt ist Bitcoin auch einfach ein Anlageprodukt. Das heißt, wenn die Menschen durch die veränderte Geldpolitik veränderte Geldregeln haben, beispielsweise der Leitzins, der niedrig ist, dann ist das Geld sehr locker, dann wird auch viel investiert, dementsprechend auch viel in Bitcoin. Wenn der Leitzins steigt und gepaart oder vielleicht sogar als Reaktion auf eine hohe Inflation, heißt das, zum einen haben die Leute weniger Geld durch die Inflation, zusätzlich natürlich das Unterdrucksetzen der Märkte durch den ganzen Konflikt in der Ukraine und die Energieknappheit, dann hat man natürlich schnell diese Situation, dass diese dass diese Märkte eigentlich alle, also alle Investmentmärkte fallen und dementsprechend auch Bitcoin. Wenn Bitcoin diese Lösung sein soll, müsste es in den Köpfen der Menschen als diese Lösung wahrgenommen werden. Und ich glaube, dafür ist es bei weitem zu früh und das ist auch ein Prozess, der nicht in den nächsten 3, 4, 5 Jahren geschieht, sondern der sehr lange dauern kann. Also ich denke, dass ein System, was Bitcoin ja verändern möchte, das muss man erstmal auch dazu sagen, ist ja eigentlich fundamental, wie unser Geld funktioniert. Unser Geld ist nach heutigem Maßstab eigentlich an keine Knappheit mehr gebunden und die Geldmengenausweitung ist halt eigentlich grenzenlos. Und wir sehen, dass seit 1971 da gar keinen Halt mehr gibt. Also man hatte vorher schon Fractional Reserve, das bedeutet, zu Zeiten des Goldstandards musste nicht immer so viel Gold hinterlegt werden, wie auch Dollar erzeugt wurde, aber mit diesem Zeitpunkt 1971 war das dann wirklich beendet. Und so ein System, 50 Jahre, hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Die ganze Wirtschaft basiert eigentlich darauf, dass wir lockeres Geld haben. Es gibt eigentlich keine Unternehmen, die nicht verschuldet sind, aus verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich, weil es steuerliche Vorteile gibt, aber zum anderen auch, weil das Geld, dadurch, dass es aus dem Nichts geschaffen wird, entwertet. Das heißt, ich kann heute Schulden machen, Industriehallen bauen und kann meine Konkurrenz dadurch auch verdrängen vom Markt, indem ich Schulden mache. Und langfristig entwerten diese Schulden. Das heißt, es ist für mich von Vorteil. Und das ist eine komplett neue Art und Weise, ein Unternehmen zu führen oder eine Wirtschaft, die auch vorangeht, zu einer Wirtschaft, die auf einem knappen Geld basiert. Und das heißt, wenn man sowas austauscht, wäre das wie das Fundament, was man tauscht. Man kann sich das vorstellen wie hier das Burj Khalif in Dubai und stellt sich jetzt einfach vor, hey, deine Aufgabe ist, nimm den ganzen Boden darunter weg und baue einen neuen drunter und guck mal, wie schnell du das schaffst. Ja, und dann ist natürlich auch schnell klar, dass das nicht mal eben in wenigen Monaten oder Jahren passiert, dass sich dann wirklich die Situation maßgeblich ändert. Ich denke, der Austausch eines so fundamentalen Systems wie das Geld, was jeden Lebensprozess berührt, dauert sehr lange. Also,
Was macht dich denn so optimistisch, dass es diesen Wechsel aber irgendwann geben wird in der Zukunft, 10, 20, 30 Jahre?
Ob es ihn geben wird, weiß ich nicht. Ja, es kann ihn geben und das ist eigentlich das, was für mich reicht. Die Problematik, glaube ich, dass das heutige System so viele negative Effekte mit sich bringt, ist so groß, dass man sich manchmal, glaube ich, einfach wünscht, dass es da was anderes gibt und es bis dato sehr perspektivlos war. Also wenn man sich mal mit der österreichischen Ökonomielehre befasst und ich sag mal den ganzen Goldleuten, also die sehr fundamental von Gold überzeugt sind, dann hört man immer wieder sehr gute Argumente, warum Gold eigentlich das bessere Geld ist. Und das Problem ist aber, wir haben ja gesehen, dass Gold als Geld gescheitert ist. Das ist der Prozess, über den ich gerade gesprochen habe, 1971. Also was würden wir gewinnen, wenn wir das als Geld wieder bekämen? Dann wäre das eigentlich eine Frage der Zeit, bis wir diesen Standard wieder aufsprengen und wieder durch eigentlich zentrale Instanzen unsere harten Geldregeln verlieren. Und dementsprechend braucht man eigentlich etwas, was eine ähnliche Funktion erfüllt, aber losgelöst ist eben von diesen zentralen Entscheidungen. Und das füllt Bitcoin eben aus. Das heißt, Bitcoin gibt eigentlich diese gewaltige Hoffnung und natürlich am Ende, und da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, unfassbar hohen ökonomischen Anreiz. Also die Karten für Bitcoin stehen extrem gut auf Basis dieser realen Knappheit. Es wird nie mehr als knapp 21 Millionen Coins geben. Und das ist nicht in der Hand einer Zentralbank, das ist auch nicht in der Hand einer, sagen wir mal, so einer staatlichen Unternehmung, wie damals, als die USA den Goldstandard aufgebrochen haben, wo man dann sagt, ja, also vielleicht das historisch nochmal aufzuarbeiten. Also
gerne.
Damals, Richard Nixon hat Krieg geführt, den Vietnamkrieg, und der Goldstandard ist ja implementiert worden, kurz oder zum Ende hin, zum Zweiten Weltkrieg, wo die Alliierten gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, miteinander zu handeln. Wir brauchen ein Geld. Ja? Und dann haben die Amerikaner gesagt, super, hier das Bretton Woods-Abkommen, wir schließen den Abkommen, ihr bringt uns euer Gold, wir drucken euch Geldscheine, ja, Gold in eure Schiffe zu uns, Gold abladen, Geldscheine rein und ihr haut wieder ab und damit können wir handeln überall. Ja, und genau umgekehrt ist dann der Prozess zu Zeiten des Vietnamkriegs gewesen. Da standen dann wirklich die Franzosen und Niederländer mit ihren Schiffen in den Häfen der Amerikaner und haben gesagt, hier, wir haben eure Dollarscheine dabei, bitte vollmachen mit Gold, nehmt eure Dollar zurück. Und da hat Richard Nixon gesagt, ja, ganz schwierig, jetzt machen wir das mal anders, weil das Gold einfach gar nicht mehr da war. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Orakelproblem. Ob diese Goldbestände in den Kellern der Zentralbanken liegen oder nicht, ist immer abhängig von zentralen Instanzen, die eben ihren Stempel drauf geben und sagen, ja, das liegt hier. Das heißt, wir kennen eigentlich keinen physischen, realen Bestand in der digitalen Welt, weil wir digital alles aus dem Nichts erzeugen können. Es gibt also keinen Anker zu irgendeinem physikalischen Gut ins Digitale. Also wenn ich jetzt Öl kaufe beispielsweise, dann weiß ich nicht, ob der Bestand, den ich handle, das Supply, das reale Supply ist, was es wirklich physisch gibt oder eben einfach nur aufgeblähte Märkte, zum Beispiel durch auch Futures, Derivate und so weiter sind. Und diese Problematik einen absoluten Beweis über das Gold zum Beispiel zu bekommen, wäre nur möglich, indem jeder alle seine Goldbestände auszahlt und sich nach Hause schicken lässt. Und das scheitert schon alleine daran, bei denen, die sehr große Goldmengen haben, als Unternehmen vielleicht, und darauf angewiesen sind, dass Gold in Banken liegt beispielsweise. Und die Übersicht verliert sich, also es verliert sich irgendwann in diesem System. Also eigentlich leidet jeder digitale Nachweis über ein physikalisches Gut, einem sogenannten Orakelproblem. Und Bitcoin löst dieses Problem. Bitcoin ist das erste digitale Gut, was nur erstellt werden kann, wenn vorher physikalische Leistung aufgebracht wurde in der realen Welt. Damit hat Bitcoin diese Verknüpfung zwischen physischem Gut und Realwelt. Und das macht Bitcoin einzigartig. Und weil niemand als zentrale Partei in diesen Prozess eingreifen kann oder notwendig ist, diese reale Überprüfung durchzuführen, haben wir eine reale digitale Knappheit geschaffen. Und ich glaube, dass der ökonomische Anreiz für so eine Knappheit so groß ist, dass Bitcoin automatisch, dadurch, dass es da ist, stetig seine Knappheit zu allen anderen Dingen, die in ihrer Menge aufgebläht werden, bleibt und dass das früher oder später jedem auffällt. Also die Sache, wenn ich ein knappes Gut habe und mehr Geld mache, dann ist die Folge, dass es mehr wert wird. Das setzt natürlich voraus, wir Menschen einigen uns oder nutzen Bitcoin.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau, ja, dass wir die Akzeptanz für den Bitcoin irgendwie entwickeln auf der ganzen Welt. Genau. Weil allein die Knappheit reicht ja nicht. Ich brauche auch eine Nachfrage für ein gewisses Gut.
Absolut.
Und ja, in dem Fall ist es ja der Bitcoin.
Können wir einen Schritt mal zurückgehen?
Ja,
weil
natürlich.
Wir reden ja über ein Problem oder Probleme. Jetzt wird der ein oder andere zu Hause vielleicht sagen, ja gut, du hast es gesagt, 1971, gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter vor. Wir haben ja jetzt eigentlich die Great Moderation lange gesehen, also 40 Jahre. Jetzt haben wir natürlich letztes Jahr die Inflation bekommen, 2022 oder schon Ende 2021. Davor, ja, kann man sagen, gab es noch ein bisschen, aber war jetzt kein wirklich großes Problem. Teilweise war sie ja komplett verschwunden, zumindest wenn man jetzt mal die offiziellen Zahlen zur Hand nimmt. Wir hatten gutes Wirtschaftswachstum, also welche Probleme haben wir denn jetzt, die so schlimm sind, dass wir quasi jetzt einen Systemwechsel brauchen?
Ich glaube, wir schauen aus Deutschland, aus den USA, aus dieser ganzen westlichen Welt, aus einer sehr privilegierten Sicht auf diese Probleme. In den Entwicklungsländern sieht es bei weitem nicht so gut aus. Interessant ist, dass wenn wir uns überlegen, was wir eigentlich ja die ganze Zeit schaffen, technologischer Fortschritt im Kern eigentlich eine deflationäre Eigenschaft hat. Mal als ganz einfaches Beispiel eine Computer-CPU, ja, so ein Rechenkern. Der hat früher mal 1000 Operationen bei 100 Watt gemacht und dann irgendwann 10.000 Operationen bei 100 Watt, irgendwann 10 Millionen Operationen bei 100 Watt. Und dieser Markt hat eigentlich gezeigt, wie ein deflationärer Markt funktionieren kann, wo der ständige Wachstum an technologischem Fortschritt uns auch effizienter werden lässt. Und wir eigentlich ja dementsprechend, wenn wir Dinge effizienter fertigen können, auch viel günstigere Produktpreise haben müssten. Das heißt, in der Theorie würde es gar keinen Sinn machen, beispielsweise, dass Immobilien im Wert steigen, wenn ich sie 10 Jahre stehen lasse, weil eigentlich sind sie verwohnt. Es gibt vielleicht neue Technologien, bessere Dämmmöglichkeit, es gibt vielleicht bessere Möglichkeiten, schnellere, effizientere Möglichkeiten, Immobilien zu bauen. Früher habe ich eine Immobilie, einen Bau 2-3 Jahre gebraucht. Heute steht schnell mal so ein Gebäude nach 2 Wochen. Der Preis hat sich aber verzehn, manchmal ver 20, ver 30-facht. 1971, um nochmal diesen Zustand zu nennen, hat eine Immobilie im Durchschnitt in den USA zwischen 20 und 25.000 Dollar gekostet. Und das Median Haushaltseinkommen, ganz wichtig, ist nicht der Durchschnitt, sondern Median, lag bei 1.500 Dollar. Und heute liegt der Median bei 4.500 Dollar. Das heißt, man hat es ungefähr verdreifacht durch eben die Geldmengenausweitung, die Inflation. Häuserpreise liegen heute in diesem Äquivalentmodell bei 400.000, 500.000. Die dürften aber nach dieser Rechnung eigentlich 60.000 kosten. Das wäre dann auch eine Verdreifachung. Und wahrscheinlich aber eigentlich durch den technologischen Fortschritt müssten sie sogar günstiger geworden sein. Dann sieht man, ja, vielleicht bei Produktpreisen haben wir so unsere 2% Inflationsziel eingehalten. Bei allen anderen Dingen sieht man, dass diese Geldmenge definitiv irgendwo gelandet ist. Und das ist natürlich immer dort, wo die Menschen versuchen auch, mit dem Geld hinzuflüchten. Wenn man Geld auf dem Konto entwertet, macht es keinen Sinn, das zu sparen. Wenn man Geld entwertet, muss ich konsumieren, muss ich investieren. Und die Folge ist natürlich auch Energieverbrauch, Umweltverschmutzung und so weiter. Man kann sehr viele Probleme auf die zentrale Geldschöpfung zurückführen. Das heißt, wir sprechen eigentlich nicht nur von einer Wirtschaft, die zunehmend in einen Zustand des künstlichen Überlebens durch billiges Geld gerät, sondern auch darüber, dass wir natürlich unsere ganze Ökologie damit zerstören, Preise damit zerstören und auch blind werden für die Probleme, die in anderen Ländern durch diese Thematiken entstehen. Ein weiteres Beispiel ist unsere Lebensmittelindustrie. Ja, wir müssen immer billigere oder schlechtere Qualität in Kauf nehmen, immer mehr Massenproduktion zur Folge, aber trotzdem zu höheren Preisen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil durch den technologischen Fortschritt müsste auch das Essen stetig im Wert fallen, also im Preis fallen, nicht im Wert, aber im Preis fallen und eigentlich die Qualität sogar steigen, weil wir technologischen Fortschritt haben. Die Folge aber ist aber…
Ist das nicht sehr theoretisch?
Natürlich ist es sehr theoretisch, aber es gibt auch Beispiele in der Historie, die genau das zeigen. Beispielsweise 1870 bis 1910 in der stark deflationären Phase haben über diese gesamte Phase hinweg die Aktienmärkte ein höheres Wachstum gehabt, bei ungefähr 8% über die Phase hinweg, als in der gesamten Inflationszeit, die wir seitdem bis heute ziehen, wo wir bei 6, irgendwas Prozent liegen. Das heißt, die mehr der Zentralbanken, wir brauchen Geldmengenausweitung, damit die Aktienmärkte steigen, das stimmt schlichtweg nicht. Das ist einfach nicht wahr. Also da gibt es sehr gute historische Beispiele, die das zeigen. Und natürlich, dass man auch in dieser Zeit trotzdem sinkende Preise hatte und dass das Allgemeinwohl besser war, weil die Dinge, die du zum Überleben brauchtest, du dir leisten konntest. Du warst weniger abhängig vom zentralen System, was dir Geld zur Verfügung gestellt hat und konntest dir eben diese Dinge besser kaufen und du konntest vor allem besser deine geleistete Arbeitszeit, Lebenszeit in die Zukunft transportieren, indem du gesagt hast, naja, ich habe jetzt gespart, ich kann sparen, weil ich weiß, ich kann mir in Zukunft davon mehr kaufen. Und das hätte natürlich auch, wenn wir es mal ganz theoretisch weiterspinnen, unter Umständen dazu geführt, dass wir gar nicht erst solche Klimakatastrophen bekommen würden, wie wir sie heute haben oder solche Temperaturausweitungen oder so. Ja.
Aber ganz kurz zum Bitcoin, der braucht ja auch viel Energie, oder? Da würde ich ja quasi dieses Energieproblem oder Energieverschwendung oder wie auch immer eigentlich noch verschärfen, oder? Wenn das jetzt auf der ganzen Welt benutzt würde.
Klar, also Bitcoin braucht Energie, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen und genauso habe ich ja gerade auch das Gespräch so ein bisschen in die Richtung eingeleitet, dass da der Anker ja zur physikalischen Welt überhaupt entsteht, ja, dass der Energieverbrauch am Ende, den die Miner brauchen, bei ihrem Shift-Prozess Bitcoin zu finden, eigentlich suchen sie gar nicht nach Bitcoin, die Realität ist, sie suchen nach Blöcken und in diesen Blöcken stehen dann auch die Bitcoin-Transaktionen der Nutzer drin, das heißt auch dieser Prozess, dass die Miner neue Bitcoin finden, der nimmt irgendwann ab und der Prozess, dass die Miner eher diesen Prozess für die Bitcoin-Transaktionen machen, die die Nutzer geben und damit auch die Transfergebühren, der steigt. Natürlich braucht das Ganze Strom. Die Sache ist, dass das Business aber sich immer weiter professionalisiert und die Folge ist, dass ich sehr wenig Return on Invest habe. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal Mining-Hardware kaufe, Hallen kaufe, die gut klimatisiert sind, dafür sorge, dass es ein bisschen Infrastruktur gibt, zumindest eine Anbindung ans Internet und an den Strom, dann habe ich erstmal Kosten und diese Kosten müssen wieder rein. Und dazu meine ich eben sehr wenig und die Innovation geht auch in dem Bereich weiter. Das heißt, ich bin nicht so hoch profitabel, dass ich mich wirklich mit anderen Industrien messen könnte. Also wenn ich jetzt mal rein theoretisch einen freien Energiepreis hätte und ich hätte einen Automobilhersteller und eine große Wohngegend und einen Bitcoin-Miner, dann könnte er zu diesen Strompreisen nicht mit den Industrien und den Bewohnern konkurrieren, weil sich das einfach nicht lohnt. Das heißt, das Bitcoin-Mining lohnt sich eigentlich immer dann, wenn ich möglichst günstigen Strom habe. Und der Strom wird immer dann günstig, wenn er vor allem überproduziert ist. Wir haben sehr viele Beispiele von Wasserkraftwerken. Jetzt El Salvador plant da gerade so ein Geothermiekraftwerk, wo man am Ende den überproduzierten Strom benutzt, um daraus Bitcoin-Mining zu betreiben. Strom, der sonst nämlich für nichts weggeht. Interessant, zum Beispiel in Deutschland, circa 1% des Stroms, den wir produzieren, ist überproduziert. Und wir zahlen als Steuerzahler jedes Jahr fast 1 Milliarde Geld dafür, dass aber die Produzenten des überproduzierten Stroms, also die regenerativen Stromquellen sind das, also sowas wie Windkraft und so weiter, stattdessen subventioniert werden. Also wenn sie keinen Abnehmer haben, dass sie aber konkurrenzfähig zu anderen Energiequellen bleiben. Einen Moment, ich würde das irgendwie anführen.
Ja, gerne.
Dementsprechend kann Bitcoin sogar sowas wie ein Katalysator für die Energiewende sein, weil er immer dann benutzt werden kann, um zum Beispiel jetzt diese Steuerlast auch wegzunehmen und zu sagen, ja, ihr müsst jetzt keine Steuern zahlen, um irgendwie diesen Strom, der eh nicht gebraucht wird, zu bezahlen. Wir können jetzt dort vor allem relativ flexibel, je nach Jahreszeit, einen Container mit Bitcoin-Minern zum Beispiel an so einen Windpark stellen und können diesen Strom abnehmen. Der hat jetzt einen Mehrwert. Der Miner hat das Bitcoin-Netzwerk unterstützt und eigentlich haben wir sogar grüne Energie gefördert damit. Das heißt, ja, Bitcoin braucht Strom und das ist auch gut so. Man sieht aber im Verbrauch von Bitcoin, dass der Nutzungsanteil im Energiemix an regenerativen Energien immer weiter nach oben geht. Mhm. Und natürlich haben wir Ausreißer, sowas wie Kasachstan ist ein Beispiel, aber dort haben wir wieder staatlichen Eingriff in die Energiewirtschaft. Der CEO vom Energienetz in Kasachstan hat vor kurzem ein Interview gegeben und hat gesagt, naja, unser Problem ist, dass Kasachstan, die Regierung uns verbietet, die Strompreise für Kohlestrom zu erhöhen. Und wenn die Kohlestrompreise günstig niedrig gehalten werden, dann und für alle die gleichen Preise gelten, dann kann natürlich Bitcoin auch wieder mit anderen Industrien konkurrieren, weil man den Preis nicht durch die Nutzung, durch die Nachfrage nach oben treibt. Das ist ein Eingriff in den Markt, das ist so ähnlich wie Planwirtschaft. Und dementsprechend ist das eine Fehlallokation, die aber dadurch entsteht, dass hier zentral versucht wird, den Preis zu manipulieren und gar nicht, dass das Bitcoin-Netzwerk gezielt schlechte Brennstoffe verwenden würde. Ja.
Folgendes Gedankenexperiment. Wäre es theoretisch möglich, dass jetzt, sagen wir mal, China sagen würde, hey, wir wollen jetzt voll auf Bitcoin setzen oder wir wollen die nächsten Bitcoins alle hier meinen. Wir bauen euch 500.000 Atomkraftwerke, billigsten Strom wie sonst was, meint die alle hier in China. Wäre das theoretisch möglich und ist das dann nicht ein Riesenrisiko für den Bitcoin, wenn dann alles dort wäre?
Naja, es müsste sich lohnen. Ich glaube nicht, dass es so günstig wäre, 500.000 Atomkraftwerke zu bauen.
Fiktiv.
Nein, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, weil das ist genau der wichtige Punkt, der heute zu unserer heutigen Geldpolitik nämlich fast verloren gegangen ist, weswegen viele empirische Daten zu erfassen in diesen Bereichen fast nicht mehr möglich sind. Deswegen habe ich dieses Beispiel mit dem Staat mit Kasachstan der Regierung angebracht, weil das so ein massiver Eingriff in die Preisentwicklung ist, dass der reine ökonomische Faktor, hey, du hast ein Angebot und eine Nachfrage, das verhindern würde, auf einmal verschwindet. Ja, China könnte jetzt einfach Geld drucken, in Fiat-Geld, könnte diese Atomkraftwerke bauen, weil sie nicht auf die auf ihre Rentabilität achten müssten und könnten das machen. Aber könnten sie das machen, mal ganz hypothetisch in einer Bitcoin-Welt, wo ihr Bitcoin-Bestand knapp wäre, dann würden sie das bauen und hätten Ausgaben und müssten ja sicherstellen, dass das, was sie durch das Mining einnehmen, mindestens die ausgegebenen Bitcoin-Bestände wieder reinholt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann war es eine harte Fehlinvestition und dann scheitert das ganze Unterfangen.
Aber noch leben wir in einer Welt, wo das Fiat-Geld dominiert. Also könnten sie es theoretisch jetzt machen und können sich jetzt schon mal einen Vorsprung holen, wenn es dann irgendwann zu dem Wechsel kommt und Bitcoin zu einer echten Währung wird.
Das wäre schlau von Ihnen, das zu tun, denke ich. Aber ich glaube nicht, dass dieses System in China, wie es derzeit der Fall ist, Lust auf ein Geld wie Bitcoin hat. Ich glaube, dass Bitcoin in seiner grundlegenden Eigenschaft zu freiheitlich ist. Mal ein Beispiel, die harten Lockdowns in China. Wir sind ja hier mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir die Regeln lockern. Aus dem Grunde, weil wir erkennen, naja, so groß ist der Schaden gerade nicht durch Corona. Klar ist der Schaden da, aber er ist nicht so groß, dass wir Lockdowns brauchen, also die Maskenpflicht wird beispielsweise jetzt im Fernverkehr, in öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt ab dem 2. Februar wieder abgeschafft. In China hat man Aufstände, weil die Leute monatelang teilweise in Quarantäne gesteckt werden, keine Möglichkeit haben, nach draußen zu kommen und so weiter. Es werden riesen Quarantänelager aufgebaut. Das scheint ja, also entweder hat China Unrecht oder wir? Ja, eine von beiden. Und es scheint in China jetzt gerade so ein bisschen einfach so ein Durchsetzen der Staatsmacht zu sein, um einfach darzustellen, wir machen keine Fehler. Ja? Wir gestehen uns auch keinen Fehler ein. Ich weiß nicht, ob so eine Staatsform für Bitcoin bereit wäre, um zu sagen, wir einigen uns auf ein Geld, wo wir nicht mehr eingreifen können. Ich kann mir das schlecht vorstellen, ehrlich gesagt.
Aber es könnten ja zum Beispiel auch die USA sein oder wer auch immer. Also der quasi die billigste Energie hätte oder sehr viel Energie, ist ja jetzt auch schon ein großer Vorteil, muss man ja auch fairerweise sagen.
Oder der sagt, es ist einfach ein Invest für die Zukunft. Also vielleicht mache ich jetzt Minus, aber irgendwann jetzt einen Elon Musk oder so. Er sagt, ich mache das jetzt einfach. Es ist nur meine Angst als jemand, der nicht so tief im Thema ist, dass da größere Mächte sind, ob es jetzt China, USA oder irgendwelche superreichen Einzelmenschen sind, die sagen, wir machen das jetzt schon, wir meinen schon ganz viel und dann habe ich dann irgendwann halt einen Pulk an vielen, vielen Bitcoins, ja.
Natürlich, was gut ist an dieser ganzen Sache ist, wenn es eine Spekulation ist, dann gibt es immer auch ein Risiko bei dem Ganzen und dementsprechend reguliert sich sowas automatisch irgendwann. Jedes Risiko, was ich eingehe, in der Hoffnung, eine Rendite zu erzielen, bringt ja, die Chance darauf, aber auch die Chance auf einen Totalverlust. Das wäre auch das, wie die Welt vielleicht in schön funktionieren würde. Bitcoin ist entstanden und der allererste Bitcoin-Block beinhaltet eine Headline von der britischen Times, die vom 3. Januar war, in der der Schatzkanzler der Briten 2 Milliarden waren es, glaube ich, damals, locker macht für die Banken, um die zu retten, nach der Folge der Lehman Brothers-Krise. Diese Banken, die zocken und wenn Pensionskassen zu scheitern drohen, dann kommt das System und fängt diese auf. Die sind so systemrelevant und wir alle hängen damit drin. Viele Menschen sind dort investiert und werden geschädigt, wenn das Zocken auf einmal das Risiko zuschlägt. Das darf gar nicht zuschlagen, das passiert auch nicht. Es wird systemisch aufgefangen auf Basis der Geldmengenausweitung, auf Basis vom Rücken der Gesellschaft am Ende. Und die Frage ist eben, ob das fair ist, ob das eine faire Marktbedingung erzeugt. Ja, Elon Musk kann versuchen, Bitcoin-Mining zu betreiben, mehr als der Rest der Welt. Ich glaube nicht, dass ein Land der Welt in der Lage ist, mehr physikalische Leistung als der Rest der Welt zusammen aufzubringen. Und du kannst dich niemals auf dem ausruhen, was du hast. Wenn du Mining-Hardware hast und nächstes Jahr kommt eine raus, ein neuer Chip, der 30% effizienter ist,
okay,
der verdrängt dich sofort. Du kannst nicht sagen, oh, ich habe jetzt 50% Rechenleistung, ich kontrolliere das Netzwerk. Du müsstest dauerhaft dich an den ökonomischen, am Markt messen mit allen anderen Teilnehmern und dauerhaft versuchen, den restlichen Markt auszuspielen. Und genau das setzt dir irgendwann die Grenzen, auch die Grenzen in deinem Wachstum. Das ist eigentlich schon in unserer Natur verankert, wenn man das so will. In der Natur gibt es nichts, was unendlich lange wächst. Ja, das ist ein Phänomen, was wir als Menschen für unsere Wirtschaft definiert haben, was aber eigentlich wieder jeder Natur oder jedem Naturgesetz ist. Also mal ein Beispiel als Baum. Es gibt Bäume, die werden sehr groß, ja, aber trotzdem haben die ihre Limits. Und der Grund ist ganz einfach, je größer so ein Lebewesen wird, desto mehr Energie muss er aus der Erde ziehen und irgendwo bis oben in die letzte Ecke der Krone transportieren. Dabei geht viel Energie verloren, also du kannst nie energieverlustfrei transportieren. Und die Folge ist, ein beispielsweise Grashalm, der daneben ist, der kann einfach viel schneller Energie aufnehmen als dieser Baum und nimmt ihm die weg. Das heißt, ja, bis zum gewissen Grad hast du Skaleneffekte und Riesenvorteile durch deine große Struktur, aber an einem gewissen Punkt kommst du an deine Grenze und die anderen sorgen einfach vor allem durch den diversifizierten Markt und durch das schnelle Reagieren dafür, dass du in deinem Wachstum beschränkt wirst oder beschnitten wirst. Und das gilt natürlich auch bei den Minern. Und natürlich ist das Fiat-Geld hier eine Riesengefahr. Man sieht, dass jetzt gerade BlackRock investiert in das Mining in den USA und ist so ein Gigant, der in der Lage wäre, durch eine Fehlallokation, durch Fiat-Geld sich hier einen unfairen Vorteil zu holen. Mhm. Ich sehe aber langfristig trotzdem kein Problem, weil je mehr er das nach vorne bringt, desto weniger oder wie sagt man, desto mehr wird Bitcoin als Counterparty zum Dollar dastehen und desto schwieriger wird es für ein Unternehmen wie BlackRock, diesen Prozess voranzuführen und mit billigem Geld das zu machen. Er müsste sich immer mehr am ökonomischen Markt am Ende messen. Ja.
Wenn wir mal auf Arm und Reich zu sprechen kommen, jetzt wird ja Bitcoin gerne so hingestellt nach dem Motto, das würde alles demokratisieren und das Geldsystem, das wir jetzt haben, ist auch, glaube ich, die Kritik berechtigt. Gerade als Gelddrucken hieß es ja immer, das ist quasi eine Umverteilung von unten nach oben. Aber jetzt nehmen wir mal an, der Bitcoin setzt sich jetzt Stück für Stück durch über die nächsten 5, 10, 20, 30, vielleicht 50 Jahre. Es gibt ja genug Menschen mit sehr viel Geld. Also jetzt nehmen wir nicht nur Elon Musk, jetzt nehmen wir einfach mal ja, die oberen 10% der Welt oder selbst nur das obere 1%. Wenn die, sagen wir mal, einfach richtig merken, okay, jetzt kommt der Bitcoin und die kaufen quasi einfach alles auf, was geht. Was bleibt denn dann noch für den Rest der Welt? Also dann würden ja quasi, ja, das obere 1% würde dann, sagen wir mal, 95% der Bitcoins besitzen oder vielleicht 99%. Also kann das überhaupt funktionieren?
Ja, wäre dann genauso schlecht verteilt wie jetzt.
Also es könnte passieren.
Es könnte passieren und funktionieren. Die Frage ist, würde der Zustand so bleiben? Was wir heute haben, ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Bekannt seit 1755 durch Richard Cantillon, auch häufiger thematisiert in der österreichischen Ökonomielehre. Gerade Friedrich August von Hayek und andere Mises haben hier, sag mal, damals sehr wichtige Arbeit geleistet, die leider an den Universitäten wenig Beachtung geschenkt bekommt und das, obwohl Hayek sogar einen Nobelpreis bekommen hat für seine Arbeit, ist es aber so, dass halt die keynesianische Ökonomielehre eigentlich das ist, was wir lehren und wie auch unsere Wirtschaft heute funktioniert. Und die Unternehmen profitieren massiv an dem Cantillon-Effekt. Das ist der Effekt, der dazu führt, dass man halt an einer Stelle das Geld erschafft und man nahe dieser Stelle ist. Ja? Das heißt nicht mal, dass da Schmiergeschäfte passieren oder so. Ja? Es reicht, dass ich nah an der Kreditschöpfung stehe und schnellen Zugriff auf billiges Geld habe. Das heißt, ich profitiere als allererstes davon. Und selbst wenn ich das Geld danach ausgebe und es sich auf die Gesellschaft verteilt, sieht man ja, dass Löhne, Gehälter deutlich langsamer steigen, wie Geldmenge hochgeht und zum Beispiel im Äquivalent zur Geldmenge auch Aktienmärkte mit hochgehen, Gold mit hochgeht und so weiter. Das heißt, es gibt hier eine Abkopplung und ich kann mir von Zeit zu Zeit mit meinem Gehalt zwar nur 2% weniger Lebensmittel und so weiter nach Warenkorb, und den haben wir auch gesprengt natürlich, kaufen, aber ich kann mir noch viel weniger Haus jedes Jahr kaufen, noch viel weniger Aktien jedes Jahr kaufen. Und das heißt, die dort früh investiert sind, die werden mit der Zeit wirklich immer reicher. Die profitieren davon, einfach früh investiert zu haben. Und wer früh viele Schulden macht, der profitiert am allermeisten. Und dieser Cantillon-Effekt, das kann man sich vorstellen, wie so ein Turm aus Weingläsern, wo man oben in das oberste Glas reinschüttet, das ist noch ganz voll und nach unten hin, es tröpfelt irgendwann nur noch. Ja, und das ist das große Problem. Und das heißt, die, die heute an dieser Spitze stehen, sind meistens, nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen, eben Personen oder Unternehmen, Unternehmensgruppen, die eben sehr nah an der Kreditschöpfung stehen. Und da haben wir auch in Deutschland einige, gerade die Automobilkonzerne sind hier sehr interessant mit eigenen Banken und eigener Geldschöpfung sogar, den eigenen Kunden Kredite für den Konsum der eigenen Autos zu geben beispielsweise. So hat der VW-Konzern gesamt knapp 200 Milliarden Euro Schulden, macht aber 8 Milliarden Gewinn im Jahr. Und dann muss man sich halt fragen, ist das noch ein Gewinn oder ist das nur eine Verringerung der Schulden, die aber bei trotzdem größer werdenden Schuldenberge eigentlich gar nicht da sind. Und man merkt, es ist ein zunehmend aufbauendes Schneeballsystem eigentlich fast. Und hier an dieser Stelle, wenn man das mal mit Bitcoin vergleicht, hat man einen direkten ökonomischen Anreiz, den man bringen muss, denn es gibt diesen Cantillon-Effekt nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt als reiche Entität einmal, sagen wir die 200 Milliarden, statt in eine neue Autostraße zu stecken, in Bitcoin stecken, bin jetzt einmal reich, aber was mache ich dann mit dem Geld? Also ich habe das Geld, bin aber machtlos, solange ich das nicht einsetze. Wenn ich mein Geld einsetze, dann geht das Geld am Markt weg. Das heißt, jedes Handeln, was ich dann mache, müsste mir auch erlauben, dass mein Handeln mir mehr Bitcoin zurückgibt, als ich eingesetzt habe. Also wenn ich jetzt die reichsten 1% hätte, man würde heute das Geld einfach austauschen, man würde allen äquivalent Bitcoin geben, dann wäre auf einmal diese Geldschöpfung vorbei, diese Kreditschöpfung aus dem Nichts. Und das heißt, wenn ich dann eine Autohalle bauen möchte, dann müsste ich das wirklich durch den Verkauf von Autos machen. Dann hätte ich aber auch ein Geld, was nicht entwertet. Das heißt, die Menschen hätten gar nicht mehr den Anreiz, überhaupt Schulden zu machen, weil deine Schulden werten auch ständig auf. Das heißt, einmal verschuldet kann bedeuten, dass du da nie wieder rauskommst. Das ist heute anders. Die Schulden entwerten stetig. Und dementsprechend Konsumschulden werden unter dem Bitcoin-Standard sehr gefährlich. Das heißt, wenn ich wirklich meine Macht erhalten möchte, dann kann ich das machen, indem ich die Bitcoin nicht ausgebe, aber dann habe ich auch keine Macht. Und wenn ich meine Macht ausspielen möchte am Markt, dann muss ich darauf achten, dass das Ausspielen meiner Macht mir auch die Rendite zurückgibt. Das heißt, im Zweifelsfall wären die obersten 1% im Bitcoin-Standard die, die wirklich der Gesellschaft den größten Nutzen gebracht haben, weil jeder andere hätte eigentlich keine Chance, dauerhaft sein Geld dort oben zu halten. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Wir haben heute eine Gesellschaft, die auf die sehr reichen Unternehmer und auch Unternehmen sehr mit sehr viel Argwohn schaut, hier auch viele Verstrickungen sieht und manchmal Verschwörungen, die mit Sicherheit auch nicht in dem Maße stattfinden, wie man das sich manchmal so vorstellt oder wie viele sich das vorstellen. Die Sache ist, dass man mit Argwohn auf diese Unternehmer schaut, kommt, glaube ich, im Ursprung auch so ein bisschen daher, dass das System, was da gespielt wird, eben auch gesellschaftlich gesehen kein faires ist durch den Cantillon-Effekt. Wenn ich in einem Bitcoin-Standard reich werden wollen würde, und gehen wir mal ganz einfach davon aus, am Anfang würde Bitcoin einmal fair auf alle in gleichen Mengen verteilt werden, dann würde ich nur dadurch reich werden, dass ich der Gesellschaft einen Nutzen biete, wo die Leute freiwillig und gerne mir ihr Geld geben. Das heißt, dort wäre der Unternehmer der Superstar, wo man sagt, wow, dank seinem Produkt haben wir so viel erreicht. So ein bisschen dieser Steve Jobs-Effekt. Heute ist es häufig so, dass diese extrem reichen Leute ja mit Argwohn eher betrachtet werden. Und das liegt mit Sicherheit auch im Kern an diesem Cantillon-Effekt, dass man dieses Tröpfeln oben vom Weinglas hat. Ja.
Ich möchte noch einmal über das Thema Akzeptanz sprechen, weil das klingt alles sehr, sehr gut. Du hattest es in einem Nebensatz gesagt. Die kleine, aber feine Bedingung ist immer, wir müssen den Bitcoin flächendeckend akzeptieren. Ja. Als Zahlungsmittel. Wenn ich mir aber den Status quo ansehe, ist er ja eher ein risky asset. Also das hat ja 2022, glaube ich, relativ gut gezeigt, gerade die Korrelation zu Tech-Aktien. Bist du im Bild, also weißt du, wer den Bitcoin aktuell hält? Sind es eher Menschen wie du, die auch quasi das große Ganze sehen? Oder sind es wirklich die institutionellen Anleger, die es als risky asset sehen und die es dann auch verkaufen müssen, wenn sie Liquidität brauchen? Und ist das dann nicht eine Gefahr für den Bitcoin eben auf dem Weg zu einer neuen Weltwährung?
Ich glaube, beides ist der Fall. Also ich glaube, sowohl Unternehmen tun das als auch Privatpersonen. Und ich glaube, die Gründe sind hoch verschieden. Ich glaube, dass das auch alleine schon damit zusammenhängt, dass die Lebensumstände für einen Unternehmer unter Umständen ganz anders sind wie für eine Privatperson. Der Unternehmer möchte vielleicht Kapital in die Zukunft transportieren, die Privatperson vielleicht auch, vielleicht möchte die Privatperson aber auch zocken. Vielleicht ist die Privatperson aber auch einfach in einem Land, wo das Geldsystem so kaputt ist, dass man der eigenen Bank nicht mehr vertrauen kann und deswegen setze ich dadurch auf Bitcoin. Ich glaube, die Unterschiede sind sehr groß und ich glaube, was du ja so ein bisschen ansprichst, ist das große Ziel Bitcoin als Weltwährung. Und ich glaube, das ist sehr, sehr weit weg. Hm. Und der Weg dahin ist von ein paar Meilensteinen oder ein paar Meilensteinen, die Bitcoin bekommen muss oder erreichen muss, noch gepflastert. Und das sind ja eben so Dinge, dass ein gutes Geld ja auch Eigenschaften mitbringt, wie ein guter Wertespeicher zu sein. Und in einer hohen Volatilität ist ein Geld nicht wirklich nutzbar, weil ich mich nicht darauf verlassen kann. Ich kann, also Beispiel Hyperinflation Bolivar in Venezuela, da entwertet das Geld wirklich so schnell, dass wenn ich abends meinen Lohn von der Arbeit bekomme, ich in den Supermarkt rennen muss, weil die Preise so schnell angepasst werden, dass von Lohnerhalt bis in den Supermarkt eine so große Geldentwertung stattgefunden hat, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meine Familie zu ernähren.
Ist nicht zielführend.
Das ist nicht zielführend. Und das kann beim Bitcoin, so schön die Phasen sind, wo es hochgeht, nämlich wenn es runtergeht, genau diesen Effekt haben. Das heißt, Bitcoin ist in diesem Moment nicht als Geld nutzbar.
Vielleicht ganz kurz, was ist denn Bitcoin für dich? Ist es Geld? Ist es digitales Gold?
Bitcoin ist für mich erstmal eine Art Verständnis von vielen Menschen, ein Geld zu definieren nach den bestmöglichen Eigenschaften, die Geld haben kann. Da auf diesem Weg, damit es das wird, gibt es ein paar Hürden zu treffen. Beispielsweise unser Geld, wie wir es heute haben, wurde einfach vom Staat definiert. Da wurde gesagt, hey, das ist jetzt unser Geld. Ich achte erstmal darauf, dass es knapp ausgegeben wird. Und ich sorge auch dafür, dass es eine Akzeptanz gibt dafür. Das gibt es bei Bitcoin nicht. Das muss sich naturell entwickeln und das dauert sehr viele Jahre. Und dementsprechend, Bitcoin ist für mich all das, also Bitcoin ist für mich Geld, Bitcoin ist für mich Wertespeicher, aber aus einer Überzeugung heraus, weil ich eben sehe, was Bitcoin kann. Ob Bitcoin das auch für den Rest der Menschheit wird, ist eine individuelle Entscheidung, das muss jeder für sich treffen. Mhm. Und genau das macht, glaube ich, auch den Reiz bei Bitcoin aus, um Bitcoin nach vorne zu bringen. Die beste Überzeugung, die man für Bitcoin machen kann, ist nicht zu versprechen, dass Bitcoin all diese Dinge erfüllen wird, sondern eher zu zeigen, was Bitcoin bereits kann. Bitcoin hat alle Eigenschaften, die ein gutes Geld braucht. Es ist fungibel, es ist flexibel, es ist sehr weit aufteilbar, es ist digital handelbar, sehr schnell transportierbar und sehr leicht zu verifizieren, sehr leicht zu überprüfen. Alle diese Eigenschaften, und davon bin ich überzeugt, sorgen in ihrer Qualität dafür, dass Bitcoin unser heutiges Geld, was viele dieser Eigenschaften nicht besitzt, verdrängen kann. Nicht zuletzt die Knappheit, die Bitcoin definiert. Ich glaube halt, die Phasen, die wir heute sehen bei Bitcoin, diese hochvolatilen Phasen, sind Phasen, in denen wir in einer Situation sind, wie du das sagtest, ja, was ist, wenn Elon Musk jetzt komplett darauf setzt, wo vielleicht auch das frühe Investieren in Bitcoin dadurch langfristig so sehr belohnt wird, weil ich in einer sehr risikoaffen Phase für Bitcoin eben Vertrauen reingegeben habe, wo aber in einer langfristigen Entwicklung natürlich dann dementsprechend auch so eine Volatilität auch vermüsste, wenn die Akzeptanz da wäre. Und wenn das passieren würde, dann wäre das Geld da. Also die Gefahr ist ja eher, dass wir diesen Tipping Point von, wir lösen uns von der Volatilität und gehen rüber zu einer breiten Akzeptanz, dass wir da nie ankommen. Das heißt, der erste Weg für Bitcoin wäre, es wird ein Wertespeicher. Dieses Narrativ, Bitcoin wird benutzt, um die Inflation zu hedgen. Auf lange Sicht, nicht auf ein Jahr, weil das haben wir ja schon festgestellt, das geht nicht. Aber auf 3, 4 Jahre, 5 Jahre geht das vielleicht sehr gut. Und ich muss einmal Wasser, ich
habe
einen tierisch trockenen Hals gerade.
Kein Problem.
Und ich glaube, dass über den Weg dieser, also über den Weg, dass man Bitcoin als eine Art Wertspeicher wahrnimmt, auch irgendwann Bitcoin als Geld funktioniert. Weil dann ist es auf einmal da, fügt sich vielleicht so ein bisschen mit der Deflation näheren Eigenschaft, die es dann hätte. Es bleibt knapp, es gibt mehr Menschen, Produkte werden mehr und dadurch hat man dann irgendwann vielleicht einfach diese Eigenschaften. Ja?
Roman, ich habe jetzt eine ganz, ganz böse Frage.
Ja.
Wenn wir sagen, wir müssen den Bitcoin flächendeckend als Wertespeicher akzeptieren, sind dann die ganzen Leute, die den Bitcoin kaufen und handeln, um in der Fiat-Welt reich zu werden, nicht ein Problem?
Ja, aber das Gute ist, auch hier, also machen wir mal ein Gedankenspiel. Ich mache das, ich spekuliere mit Bitcoin, dann heißt das, es gibt immer Risiko. Wenn mein Ziel mehr Dollar machen ist, kann das heißen, dass ich immer weniger Bitcoin handle und trotzdem immer reicher in Dollar werde. Fair, soll er machen, ja? Wenn das funktioniert, ist gut. Wenn mein Ziel aber ist, immer mehr Bitcoin zu bekommen und Dollar sind mir egal, dann kann das bedeuten, dass ich halt an einem gewissen Punkt so viel für Bitcoin zahlen muss und wenn ich mich dann verkalkuliere, verzocke, einfach nicht mehr an diese Bitcoin-Mengen rankomme. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich ein Problem. Das würde ja nur so lange aufgehen, wie ich beispielsweise als Großbank diesen Prozess mache oder als riesen Hedgefonds-Manager, Melvin Capital, keine Ahnung, und versuche, statt mehr Dollar mehr Bitcoin zu bekommen, immer weiter. Und ab einem gewissen Punkt wäre das System darauf angewiesen, mich aufzufangen. Das heißt, Dollar zu drucken. Und wahrscheinlich ist die Investmentwelt an dieser Stelle ja sowieso schon so nah an der Kreditschöpfung, dass das sowieso schon das Geld ist, was investiert wird. Bedeutet, man würde nach und nach den Dollar in seiner Menge ausweiten, um immer mehr Bitcoin zu kaufen. Das heißt, ich weite ein sowieso schon ausgeweitetes Gut immer weiter aus, um ein knappes Gut zu kaufen. Die Folge ist, dass selbst so ein Dollar langfristig vor sowas wie einer Hyperinflation nicht geschützt wäre. Und dementsprechend würde Bitcoin damit sein Ziel erreichen. Und
spannender Gedanke, ja.
Das ist übrigens auch einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, auf dieser ökonomischen Basis. Es wird immer Länder geben, die davon profitieren, nicht vom US-Dollar-System, Euro-System oder chinesischem Renminbi abhängig zu sein. Kleine Länder, die aufgrund von Angst vor Bestimmungen, dass man nicht mehr mit denen handeln darf oder so, angewiesen sind, Bitcoin zu benutzen. Venezuela habe ich gerade als ein Land angesprochen, die tatsächlich genau deswegen Bitcoin kaufen und auch da Handel treiben. Alleine um dieses Risiko eines solchen Ausschlusses zu vermeiden, könnte man als Zentralbank sagen, ja, wir halten 5% Bitcoin, um immer was zu haben, womit wir handeln können. Ein Netzwerk, was global funktioniert, wo es Infrastruktur in jedem Land gibt, was nie ausgeschaltet wird und was ich immer benutzen kann und theoretisch mir diese Möglichkeit bietet. Das heißt, selbst wenn alle großen Länder sich verschwören würden und sagen würden, wir verbieten jetzt Bitcoin, also China, USA und Europa arbeiten zusammen plötzlich, utopischer Gedanke, aber ja, machen wir das einfach mal, dann wäre der Rest der Welt vielleicht genau daran interessiert, gegen diese drei Großmächte ein Geld zu haben, wo man keinem vertrauen muss und was immer funktioniert. Das heißt, ich glaube, solange es Nutzen für Bitcoin gibt, und den gibt es immer, wird Bitcoin weiter in der Verbreitung kommen und wird automatisch früher oder später durch seine knappe Eigenschaft jedes andere Asset aufsaugen. Weil ich kann mich so hoch verschulden, wie ich will, in irgendwelchen anderen Währungen, die Schulden verfallen, aber in Bitcoin kaufe ich ein knappes Gut. Dieses Verständnis ist mit Sicherheit heute nicht bei jedem da und das ist auch gut so. Weil ich würde mir als Bitcoiner gar nicht wünschen, dass der Dollar nächstes Jahr kollabiert oder das Euro nächstes Jahr kollabiert. Wir haben eine gesamte Gesellschaft aufgebaut auf einem Geldstandard, was nicht gesund ist und was unfair einzelnen Marktteilnehmern Vorteile gibt. Aber am Ende ist das unser gesellschaftliches Leben, in dem wir versuchen, in Harmonie zu leben. Wenn Dollar oder Euro morgen gescheitert wären, wer bezahlt die Polizei, wer bezahlt den Krankenwagen, der mich abholen muss, wenn ich mir das Bein breche. Also die Gesellschaft würde in Chaos untergehen. Ja? Das wäre eine Katastrophe. Arbeitslosigkeit. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist nicht der Wunsch, den man als Bitcoiner hat. Als Bitcoiner wünscht man sich eine gesunde Zukunft. Der Wunsch wäre eine Transition, ein Wechsel in dieses System, der langsam und vielleicht in Stufen kommt. Vielleicht mit den Halving-Zyklen, mit den Boom-and-Bust-Phasen. Dadurch, dass die Leute durch Spekulieren zu Bitcoin kommen und durch eine Überzeugung von einem besseren Geld da bleiben, aber eben nicht die gesamte Gesellschaft auf eins, sondern nach und nach in Stückchen. Und wenn ich dann Bitcoin aus dieser Sichtweise betrachte, seitdem es Bitcoin gibt, dann ist Bitcoin perfekt auf dem Kurs, wo Bitcoin sein sollte.
Nehmen wir mal an, wir springen jetzt einmal 200 Jahre voraus und sagen, wir haben Bitcoin als Weltwährung. Jetzt einfach mal nur Gedankenexperiment. Würde es in dieser perfekten Welt, nenne ich es jetzt mal, wäre es wahrscheinlich aus deiner Sicht oder zumindest eine bessere Welt, würde es da überhaupt noch Schulden und Kredit geben?
Klar, also ich kann ja immer noch mein Erspartes verleihen und kann ja auch sagen, ich möchte auch Zinsen darauf haben, weil sonst habe ich keinen Anreiz, das zu verleihen. Also Zinsen sind ja im Kern eigentlich der Preis, den das Verleihen von Geld hat. Und das ist ja auch so lustig, weil Preise zu manipulieren, Planwirtschaft zu machen, weiß jeder, funktioniert nicht. Wir haben mehrere Beispiele in der Geschichte der Menschheit gehabt, wo wir Planwirtschaft gesehen haben, die katastrophal geendet hat in Monoprodukten, die Ewigkeiten brauchten zum Produzieren, also DDR beispielsweise mit dem Trabant. Und das war ja nicht schön und ist am Ende ja auch gescheitert. Jetzt ist halt die Sache, es scheint aber jeder zu vergessen, dass Planwirtschaft nicht funktioniert, wenn man auf Geld schaut, was eigentlich sogar das Fundament der Gesellschaft ist. Und hier greift man in die Entwicklung des Zinses ein. Man hat keine freie Preisentwicklung bei der Zinsentwicklung, sondern die Zentralbank gibt den Leitzins vor. Und das ist so gefährlich. Bei Bitcoin würde sich so ein Zins eben ergeben aus dem Risikogeschäft, den es eben hat, Geld zu verleihen. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe sowieso Anreiz zu sparen, weil meine Bitcoin ständig mehr wert werden. Also ich werde nicht mehr zum Investieren gezwungen. Also heute Venture Capitalist, der seine 10 Millionen auf dem Konto liegen lässt, der ist ganz schön doof. Der muss investieren, ansonsten wird er stetig ärmer. Der wird mehr oder weniger gezwungen. Ja? Und nicht, weil da oben jemand sitzt, der die Fäden spinnt, sondern einfach, weil das System das an sich vorgibt. Ja? Weil das System auf Dauerwachstum steht. Und in so einer Welt heißt das, ich könnte mein Bitcoin einfach sparen und sagen, ja, ich habe jetzt gerade erstmal genug Geld, ich komme klar. Ich investiere dann, wenn ich wirklich denke, boah, das ist was, da lege ich mein Geld rein. Ja? Tolle Idee, aber die ist ja nicht immer da. Das heißt, ich würde dann mein Geld verleihen, wenn ich sage, die Innovation ist es wert, dass ich mein Geld verleihe. Und ich würde einen Risikopreis dran schreiben. Ich würde sagen, naja, wenn du mein Geld haben willst, dann zahlst du aber auch 17% Zinsen, ja, weil sonst gebe ich es nicht ab. Und von diesen 17% bezahle ich vielleicht einer Wirtschaftsprüferunternehmen oder einen anderen Trust, einen Verwalter, dem ich das Geld erstmal gebe und dem ich sage, hey, erst wenn der Ziel XY erreicht, zahlst du ihm das aus. Ja, das sind aber dann am Ende die Kosten, die ich für so ein Kreditgeschäft habe. Und natürlich wäre das möglich. Es würde sich aber verändern. Man könnte es eben nicht mehr aus dem Nichts erstellen. Man hätte aber große Spareinlagen innerhalb der Gesellschaft bei Privatpersonen und Unternehmen, wodurch ein großes Kreditgeschäft auch entstehen kann. Ja, auf jeden Fall.
Aber warum sollte es denn jetzt in der Bitcoin-Welt zum Beispiel keine Krisen oder keine Finanzcrashes mehr geben? Denn wenn wir zum Beispiel auf die Finanzkrise schauen, die ist ja nicht passiert, weil jetzt zu viel Geld gedruckt wurde in erster Linie, sondern ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, es gab Immobilienkredite und dann wurde da ein Produkt gebaut, dann wurde, also das kann ich ja in der Bitcoin-Welt auch machen. Wir können jetzt auch sagen, okay, es wird weiterhin Immobilien geben, wir gründen jetzt ein neues Unternehmen und verbriefen dann die Immobilien und bauen entweder neu, also ich kann ja auch solche Sachen aufbauen, oder? Also das hängt ja nicht zwingend am Geld. Also es kann doch dann auch eigentlich ein System ins Wanken bringen, oder nicht?
Naja, also du hast ja schon gut gesagt, also das ist ja entstanden bei Lehman Brothers durch die Kreditvergabe, aber durch Kredite, die aus dem Nichts entschaffen wurden. Das heißt, die Geldmenge ist aufgebläht und dazu aber das Real-Äquivalent eben nicht oder beziehungsweise nicht in dem Maße. Also ich glaube schon, dass das…
Ja, aber wieso die Geldmenge? Also ich kann jetzt auch, wenn ich jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel 100 Immobilien in Ostdeutschland oder wo auch immer und sag, okay, hier, ihr könnt da rein investieren mit eurem Bitcoin. Also ich brauche ja nicht eine Geldmenge, ich kann ja Produkte erfinden. Also das meine ich, also natürlich kann ich sowas auch immer theoretisch staatlich verbieten, aber dann müsste ich ja, dann hätte ich ja komplette staatliche Kontrolle. Also ich kann ja auch, wie du sagst, ich kann natürlich, ich brauche nicht zwingend Geld, ich kann ja auch, ja, Finanzprodukte oder wie man es jetzt immer nennen will oder was ganz was anderes, kann ich ja auch aus dem Nichts schaffen. Also ich kann ja immer, ich sage jetzt mal, Schrott aus dem Nichts schaffen. Das muss ja nicht zwingend Geld sein.
Genau, also in so einer Welt, also angenommen sowas wie Lehman Brothers, wobei ich immer noch der Überzeugung bin, ohne zentrale Geldschöpfung könnte man nicht, also der Anreiz war ja damals, dass der Leitzins niedrig war oder verhältnismäßig niedrig, also es günstiges Geld war. Klar, nicht so niedrig wie jetzt, das ist noch eine ganz andere Situation, aber damals war es ja trotzdem billig, sich Geld zu leihen und dementsprechend hat man das gemacht. Man hat halt mit einer Zinsbindung von ein paar Jahren den Leuten, die sich eigentlich keine Immobilien leisten konnten, Immobilien verkauft. Das war das, wie die Leute, die in der Bank gesessen haben, am Ende ihr Geld verdient haben.
Hätte man beim hohen Zins aber auch machen können.
Mit dem Unterschied, dass die Leute wahrscheinlich sich diese Zinslast gar nicht hätten leisten können im Bitcoin-Standard. Und dadurch wäre das gar nicht erst so ausgeufert. Ja. Das ist eben genau der Punkt, weswegen es so wichtig ist, dass sich der Zins am freien Markt und nicht zentral gesteuert ergibt, weil dadurch hat man diesen toten Punkt in der Wirtschaft. Ja. Also Preise sind Signale. Das ist immer etwas, was viele nicht verstehen in der, ich sag mal, gerade keynesianischen Ökonomielehre, also der Ökonomielehre, die wir heute auch an den Schulen lernen. Preise sind unfassbar wichtige Signale, genau für solche Dinge. Wenn ich eine Fehlallokation irgendwo habe, verändert sich der Preis, sollte er sich verändern. Wenn ich in einer Planwirtschaft bin und der Preis ist immer gleich, dann merke ich zum Beispiel nicht, dass ich eigentlich viel mehr Aufwand habe, um auf einmal Kohle abzubauen, weil ich viel tiefer buddeln muss, dann sage ich, naja, wenn das jetzt teurer geworden ist, dann drucke ich halt Geld, dann bleibt es gleich günstig, buddelt weiter und dann buddel ich irgendwann bis zum Erdkern, ja, weil ich das einfach gar nicht merke, weil der Preis, das Signal von, hey, da macht gerade jemand mehr Arbeit, es wird immer teurer, hör bitte auf, das habe ich ausgeschaltet. Und das ist die große Gefahr und natürlich auch hier die Gefahr, systemisch so einen Kollaps auszulösen. Ich möchte trotzdem, das möchte ich nämlich nochmal ergänzen, ich glaube nicht, dass der Kollaps wie bei Lehman Brothers unter einem Bitcoin-Standard möglich wäre, aber natürlich glaube ich, dass ein großes Institut mit den Geldern der Kunden sehr viel anrichten kann, wo viele geschädigt werden. Und das wird immer bleiben. Und das muss auch bleiben, weil das einfach dazugehört. Ich kann mich als Kind an einer heißen Herdplatte verbrennen. Dann ist die Konsequenz nicht, wir kochen nur noch mit kaltem Wasser. Die Konsequenz ist, ja, der Herd wird immer noch heiß. Und es kann immer noch passieren, dass das Kind auf die Herdplatte fasst. Die Konsequenz, die man daraus ziehen muss, ist, wenn es dem Kind passiert, widerwillen, obwohl man gesagt hat, mach das bitte nicht, dann lernt es daraus. Ja. Ich kenne niemanden, der gesunden Menschenverstand hat und der bewusst jeden Tag einmal auf die heiße Herdplatte fasst, weil er Spaß dran hat oder so. Ja. Immer lernt man, jo, das mache ich besser nicht. Wenn so ein Konzern oder eine große Bank mit den Geldern der Kunden nicht richtig umgeht und dabei scheitert, dann muss das ein Warnsignal für alle anderen sein. Dann muss die Gesellschaft daran lernen und verstehen, das hätten wir nicht machen dürfen. Das ist jetzt ausgeblieben, weil wir auf dem Rücken der Gesellschaft Geld gedruckt haben, um diesen toten Punkt möglichst lange aufrechtzuerhalten, diesen blinden Punkt und zu sagen, ja, wir haben da eigentlich uns in eine Weltwirtschaftskrise manövriert, aber wir tun so, als hätte das keine Konsequenzen für uns. Das hat das aber immer.
Was würde jetzt Bitcoin konkret verbessern? Also, dass wir jetzt nicht bis zum Erdmittelpunkt bohren, dass wir nicht den Planeten ausbeuten, das habe ich verstanden, aber dann wäre Bitcoin eigentlich eher, sag ich mal, ein Degrowth-Projekt, ein, ja, anti-unbegrenztes Wachstumsprojekt. Also, das habe ich verstanden, aber wird's die Welt jetzt auch grundsätzlich besser machen, gerechter machen?
Ich glaube, das ist eine Frage, wie man Gerechtigkeit definiert. Ich bin davon überzeugt, ja. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass Bitcoin dazu führen wird, dass dadurch, dass wir eine gesunde Ökonomie hätten und gesund wachsen würden, also ich glaube auch nicht, dass wir gar kein Wachstum mehr hätten. Ich glaube, das Wachstum würde nur viel mehr im Einklang mit unseren Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, passieren. Ich glaube auch, davon bin ich auch überzeugt, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, den Weltall zu bevölkern oder so. Ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Schön wäre es, weil ich es spannend fände. Aber ich glaube nicht, dass das zu Zeiten meines Lebens noch passiert. Aber irgendwann wird das passieren. Das heißt, ich glaube schon an Wachstum, an menschliches Wachstum. Ich glaube aber, dass wir jetzt gerade ein Wachstum haben, was viel zu schnell ist und was dadurch passiert, dass wir diese Fehlallokation in unserem Geld haben. Wir nehmen uns jetzt die Ressourcen, die wir vielleicht als Menschheit eigentlich die nächsten 100 Jahre aufbrauchen könnten und würden. Und ich glaube schon, dass es eine Art Degrowth wäre, dass man sagt, alles wird wieder kleiner. Und ich glaube auch, dass das in manchen Teilen zu einer schmerzhaften Gesellschaft führt. Also ich glaube, dass zum Beispiel, du hattest vorhin den Strompreis angesprochen. Mhm. Wenn in einem Land der Strom extrem günstig wäre, dann haben die ja einen Vorteil. Jetzt stellt man sich einfach vor, alle Miner gehen in das eine Land. Was passiert mit dem Strompreis in einer Bitcoin-Welt? Naja, der wird dann teurer, weil die Nachfrage auf einmal an diesem Strom gestiegen ist. Mhm. Das heißt aber auch, die ganzen Miner, die woanders jetzt weggezogen sind in dieses Land, wo der Strom günstig war, machen dort den Strom teuer. Das heißt, der Strom in anderen Ländern würde wieder günstiger werden. Man hätte eine Art Strompreis-Arbitrage durch das Mining weltweit. Mhm. Und Strom ist Energie und Energie liegt jedem gesellschaftlichen, jedem menschlichen Prozess, jedem Lebensprozess zugrunde. Das heißt, im Endeffekt ist Energie das, worauf wir alles aufbauen. Und wir hätten eine Art Arbitrage der Energiepreise global durch Bitcoin. Und das kann ebenfalls dazu führen, dass die Bedingungen in einem Entwicklungsland, irgendwas zu starten, Unternehmen zu starten, vielleicht eine Erfindung zu machen, preislich sich sehr angleicht zu dem, was wir heute in der westlichen Welt haben. Und das kann auch bedeuten, dass viel von dem Wohlstand, den wir haben, eben fairer sich auf die Welt verteilt. Und das wird mit Sicherheit nicht jedem schmecken. Und ich glaube aber für die breite Masse, die trifft es gar nicht so hart. Ich glaube, das würde tatsächlich eher die treffen, die heute an der Spitze sitzen, wo sie sitzen, weil dann plötzlich eben nicht mehr jeder Fehltritt durch neues Gelddrucken wieder aufgefangen werden würde, sondern eben immer nur dadurch, dass du dich unternehmerisch schlau verhältst. Und das ist, glaube ich, in einer global konkurrierenden Welt sehr schwierig, wenn du diesen Prozess der zentralen Geldschöpfung nicht mehr hast.
Jetzt haben wir ja viel über die Zukunftsszenarien gesprochen und sind häufig davon ausgegangen, okay, wenn das dann mal so ist. Wir haben über den Faktor Akzeptanz jetzt gesprochen. Jetzt gibt es ja noch zwei andere Risikofaktoren. Das eine wäre ein Verbot. Kann man es überhaupt verbieten? Das würde mich sehr interessieren. Und das andere wäre, wir sprechen immer vom Bitcoin als die Lösung. Es könnte ja theoretisch sein, dass es in 10, 20 Jahren eine andere Lösung gibt, die noch besser sein kann.
Ja, also erste Frage, Bitcoin-Verbot durchaus denkbar. Also gerade wenn ein System, nehmen wir mal nochmal Venezuela als Beispiel, wo so ein Geld richtig kaputt geht, werden die Maßnahmen, das Geld am Leben zu halten, immer drastischer. Und natürlich kann das im Kern dann auch zu einem Verbot führen. Ich glaube aber nicht, dass es ein sterbendes Geld aufhält. Und dementsprechend wäre das Verbot temporär, weil dieses System, was versucht, dieses Verbot durchzusetzen, würde mit dem sterbenden Geld eigentlich sterben. Ja, also die jetzt an der Spitze sitzen, die dadurch, dass sie das Geld, die Geldkontrolle haben, natürlich auch die Staatsmacht haben in dem Moment, die werden dann weg. Dementsprechend, Verbote sind denkbar von temporärer Natur. Ein globales Verbot kann ich mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, es gibt immer wieder Länder und Parteien, die Vorteile durch Bitcoin haben. Und auch wenn El Salvador nur ein kleines Land ist mit einem kleinen Beispiel, ist das aber genauso eine Situation. Die sind seit Jahren abhängig vom US-Dollar. Dem Land ging es damit extrem schlecht, war eins der ärmsten Länder der Welt. China hat Hilfe angeboten, bietet Hilfe an und wird wahrscheinlich auch diesem Entwicklungsland wie vielen anderen unter die Arme greifen. Und trotzdem hat der El Salvador gesagt, wir wollen aber auch nicht komplett von China abhängig sein. Wir akzeptieren Bitcoin als eine Währung aktuell neben dem US-Dollar bei uns im Land. Nicht, weil das morgen alle Probleme löst, sondern weil es ein Schritt in diese Richtung ist. Und ich glaube, solange es Länder gibt, die hier einen Vorteil haben, wird Bitcoin weiter bestehen. Und dann wird jedes Verbot im Zweifelsfall sogar dazu führen, dass du nämlich diesen Gegenprozess hast. Du hast gesagt, naja, wenn Elon Musk jetzt schlau wäre, wird er alles, was er hat, in Bitcoin stecken. Was passiert, wenn er sagt, ich mache alles zu und dann kommt der Bitcoin-Standard und er hat das nicht getan? Dann ist er der mit dem allergrößten Nachteil. Ich glaube also, ein Verbot würde sogar ökonomisch dazu führen, dass dein Land erheblich in Zukunft darunter leidet, dass du viel Kapital und viel neue Innovationen aus dem eigenen Land rausgetrieben hast. Weil man darf eins nicht vergessen, auch wenn Bitcoin für viele die Symbolbild dieser Münze ist, sprechen wir von dem sichersten Netzwerk der Welt. Ein Netzwerk, in dem Informationen irreversibel abgespeichert werden. Sie können nicht mehr verändert werden. Und diese Informationen können ein Zustandsabbild von allen möglichen gesellschaftlichen Prozessen sein, die wir darauf aufbauen. Das sind Technologien wie beispielsweise das Lightning-Netzwerk, womit wir Bitcoin im Bruchteil einer Sekunde zu einem Bruchteil eines Cents verschicken können. Sind es aber auch Netzwerke, wo wir sagen, wir bauen vielleicht einen ganzen Ökonomiekreis, Kreislauf in einem zusätzlichen Netzwerk und alle 10 Bitcoin-Blöcke machen wir so eine Art Foto von diesem Kreislauf und schreiben diesen Beweis in die Bitcoin-Blockchain. Das heißt, Bitcoin wird irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr das Netzwerk sein, in dem wir einfach nur Bitcoin hin und her schicken, sondern wo wir auch Informationen absichern und als Zustandsupdate reinschreiben. Und dementsprechend glaube ich, jeder, der sich als Land vor Bitcoin verschließt, sich vor allen Innovationen verschließt, die auf Bitcoin aufgebaut werden. Und das kann richtig hart werden, glaube ich, weil man unterschätzt, glaube ich, wie viel da gerade entwickelt wird und wie viel da passiert technisch und wie weit das eigentlich schon ist. Und gerade in den Phasen, wo der Bärenmarkt ist, wo alle auf den Preis schauen, passiert so viel Entwicklung auf der anderen Seite, dass in dem Moment, wo der nächste Hype da ist, alle völlig überrascht sind über die neuen Möglichkeiten. Ja.
Zum Beispiel, was ist so eine neue Möglichkeit? Also was sich, glaube ich, viele immer fragen, also wenn wir jetzt vielleicht mal ein bisschen auf die Blockchain ausweichen, was ist jetzt der konkrete Nutzen? Jetzt haben wir natürlich viel über Geld, besseres Geld, anderes Geld gesprochen. Aber viele fragen sich, glaube ich, was ist der Nutzen? Es wird ja mal schön dieses Beispiel gebracht mit den Minern. Ich sage mal ganz vereinfacht, die arbeiten, die hacken digital. Aber Arbeit ist ja noch kein Nutzen. Also wenn ich jetzt quasi rausgehe und mit der Hacke im Boden schlage, einfach so zum Zeitvertreib, bringt das ja erstmal nichts, außer dass ich vielleicht ein bisschen Sport mache. Was sind denn jetzt so konkrete Beispiele, wo du sagst, ja, das bringt wirklich Nutzen in der realen Welt dann auch? Vielleicht auch gerade für die Leute, die jetzt noch nicht so tief drin sind und sagen, ja, das ist doch alles ein Schmarrn. Was bringt mir das konkret?
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass die Blockchain eine unfassbar schlechte Technologie ist.
Okay.
Es ist.
Warum?
Weil ich glaube, dass die außer bei Bitcoin eigentlich kaum Nutzen hat. Blockchain ist eigentlich eine Datenbank. Ja, und Datenbanken haben wir in verschiedensten Art und Weisen, in relationellen Modellen, wir haben so viele Datenbankmodelle, die wir nutzen können, worauf wir unsere ganze digitale Welt heute aufbauen, die super für diese Funktion funktionieren und sehr effizient sind. Wir können die Daten auch schon seit vielen Jahren verteilt aufteilen. Ja. Akamai ist ein Netzwerk, CDN, ein Content Delivery Network, was viele Unternehmen auf Facebook in der ersten Zeit benutzt haben. Dann kann man sich das so vorstellen, man hat den Facebook-Hauptserver in den USA. Mhm. Wenn ich aber jetzt hier aus Deutschland Facebook aufrufe, dann sende ich keine Nachricht in die USA, sondern an einen Server, der näher zu mir steht, um eine schnellere Verfügbarkeit zu haben. So, und dieser Server gleicht einfach seinen Zustand ständig mit dem Hauptserver in den USA ab. Das heißt, das sind verteilte Netzwerke. Und diese Form von verteilten Netzwerken, um sich auch vor Datenausfällen zum Beispiel zu schützen, die hatten wir vorher schon. Das ist keine Innovation, die uns die Blockchain gibt. Ja. Das nächste ist das Hashen beispielsweise oder einen digitalen Fingerabdruck zu machen. Zu sagen, ja, ich nehme jetzt ein ganzes Buch und bilde über dieses Buch einen Hash-Wert. Also ich lasse da einfach eine mathematische Magic drüber laufen und am Ende kommt immer eine gleich lange Zahl raus. Aber wenn ich in diesem gesamten Buch nur einen Punkt ändere, dann ist der Wert, der rauskommt, komplett anders. Das heißt, ich kann damit immer sicherstellen, keiner hat das Buch verändert oder umgeschrieben, solange ich diesen Hash-Wert habe. Das sind ja eigentlich diese Funktionen, die wir uns heute zunutze machen, zum Beispiel um sowas wie NFTs oder so zu bauen. Aber das ist alles nichts Neues. Das sind alles Technologien. Teilweise die Kryptographie geht zurück bis in die Antike. Ja? Also wir sprechen hier nicht von etwas Neuem. Die Blockchain auch, das Verketten von Informationen in Datenblöcken, war auch nichts, was Satoshi Nakamoto erfunden hat. Auch das ist schon eigentlich uralt. Und es gab keinen Nutzen dafür. Hätte es den vorher gegeben, hätten wir es vorher schon genutzt. Ich glaube, dass dieses Buzzword Blockchain sich einfach super als Narrativ anbietet, um Finanzprodukte der heutigen Zeit in diese Blockchain zu pressen und zu sagen, ja, ist voll toll, benutzt meine Finanzprodukte, zockt da. Wir haben die Welt funktioniert heute durch die Geldentwertung so, dass eigentlich wir können nicht mehr sparen. Ja, sparen ist ein totes Wort. Die Leute verstehen heute, dass wenn sie einen Sparplan machen, dass sie sich einen ETF kaufen. Aber das ist Zocken in diversifiziert. Das ist ins Casino gehen mit Strategie. Das ist einfach nur, es bleibt ein Restrisiko. Und das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Das ist kein Sparen. Ich setze auf die Märkte, die vom Cantillon-Effekt profitieren, die davon profitieren, dass die Geldmenge locker sitzt. Aber es bleibt ein Restrisiko. Das heißt, investieren und sparen sind zwei verschiedene Dinge. Beim Sparen bleibe ich in meinem Grundgut, in dem Geld, was jeder akzeptiert, was ich in Zukunft in alles andere tauschen kann. Beim Investieren möchte ich eine Rendite und dieser Rendite steht ein Risiko gegenüber. Und damit das Risiko klein ist, diversifiziere ich heute. Deswegen rät dir jeder Investment-Dude heute, hey, diversifiziert investieren, weil alles andere ist gefährlich. Die Sache ist, dieser Prozess, so wie wir ihn haben, hat die ganze Welt in ein riesengroßes Casino verwandelt. Und wir können versuchen, da so unbeschadet wie möglich immer wieder durchzugehen und können jeden Schaden versuchen, wenn er anfängt zu entstehen, wenn dieses Casino droht zu brechen, mit noch mehr Geld wieder aufzufangen und das Geld so locker zu machen, dass man jeden Schaden obsolet macht. Aber die Situation, die Negativeffekte, die das für uns als Gesellschaft hat, die werden immer größer. Im Endeffekt, wir kommen an diesen Punkt immer wieder, dass Systeme daran kaputt gehen. Je kleiner ein Geldsystem ist, desto fragiler wird es, so wie in Venezuela. Und ich glaube halt, dass mit sowas wie Bitcoin wir am Ende ein Geld bekommen, was eben dieses Zocken noch ermöglicht, aber eben an eine faire Risikobedingung knüpft, die es heute in dieser Form nicht mehr gibt. Und wir lernen wieder zu sparen und lernen auch das Sparen zu schätzen. Das haben wir nämlich komplett verloren. Und das ist das große Problem, glaube ich. Und Bitcoin gibt das zurück, weil du sparst auf einmal in einem knappen Gut. Und ja.
Was ja fast schon lustig ist, du sagst, dass breit diversifiziertes Investieren einem Casino gleicht. Ich glaube, wenn man 99 von 100 Menschen würden sagen, dass die Geldanlage in den Bitcoin aktuell ist eher Casino, genau, als jetzt eine Geldanlage in den MSCI World oder so. Also das finde ich schon schon.
Interessanterweise, um nochmal auf die Blockchain zu kommen, weil so kam ich auf dieses Gespräch. Was passiert auf diesen ganzen Blockchains? Ja, es bedient diesen Fiat-Standard. Fiat-Geld, Fiat bedeutet, es geschehe. So ist unser Geld heute entstanden und auch benannt worden, weil das Geld aus dem Nichts ist. Diese Blockchain-Technologien ermöglichen dir das dauerhafte, die Börse ist immer online, zocken vorbei am Staat häufig auch, was völlig ohne Wertung, aber es ist möglich, in Produkte, die so ein bisschen ich habe was Knappes mit sich bringen, sowas wie eben NFTs oder so, ja, wo man sagt, ja, davon gibt es nur 100 Stück, ja, deswegen mache ich das. Und wie du sagst, diese Knappheit alleine reicht nicht. Und die Sache ist aber, dass eine Blockchain eigentlich nur eine ineffiziente Datenbank ist. Ja. Eigentlich sind das alles Fintech-Produkte und das ist auch in Ordnung. Ja. Ich bin da überhaupt nicht gegen. Ja. Also ich, für mich persönlich ist das nichts, aber ich würde es den Menschen nie verbieten wollen. Sollen sie das machen, wenn sie es möchten? Ich stelle nur in Frage, ob wir dafür die Blockchain brauchen. Facebook könnte seinen Server auch einfach 24/7 laufen lassen. Jeder könnte zwischendurch alles, was bei Facebook passiert, snapshotten, ja, mit einer offenen Datenbank. Also das ist keine Innovation, die uns die Blockchain gibt. Die Blockchain ist einfach nur ineffizient. Wir haben super viele Teilnehmer, die losgelöst von dem initialen Entwickler dein Update annehmen müssen. Das ist ein super anstrengender Prozess, sowas zu updaten. Es können, wenn mehrere jetzt anfangen, Implementierung zu bauen, wie bei Ethereum, in der einen Implementierung Fehler passieren, auf einmal hast du einen Network-Split, dann gibt es zwei Wahrheiten, auch Riesenproblem, in den letzten Jahren mehrfach passiert. Die Blockchain ist eine schlechte Datenbank. Das heißt, alle diese Funktionen, das Zocken im digitalen Raum in diesem Maße zu machen, ist auch ohne eine Blockchain möglich. Also, wofür brauchen wir die Blockchain? Und Satoshi Nakamoto hat sie nicht gewählt, weil er sich gedacht hat, Mann, ist das eine geile Technologie, sondern Mist, ich muss diese Kacktechnologie benutzen, aber anders geht es nicht, weil der Nutzen davon ist, dass man eine verteilte Information hat, die nur dann in der Blockchain sinnvoll ist, wenn ich eine Realweltressource daran knüpfen möchte, und zwar den Energieverbrauch. Und das hat Satoshi geschafft durch einen Wert, die Difficulty, die in der Blockchain drinsteht, indem man definiert, wenn alle zusammen um die Wette würfeln Und wir sitzen hier jetzt mit drei Leuten und wir haben jeder zwei Würfel und würfeln so lange, bis einer von uns einen Sechserpasch hat. Dann geht das mit drei Leuten, sagen wir mal, nach 10 Versuchen. Mhm. Wenn wir jetzt 300 Leute hier reinsetzen und sagen würden, alle würfeln einmal um die Wette, bis einer von diesen 300 Leuten mit seinem Doppelwürfel einen Sechserpasch hat, dann ist wahrscheinlich nach einer Sekunde, wenn jeder einmal einen Wurf macht, der Sechserpasch gefunden. In diesem Moment würden wir die Schwierigkeit erhöhen und würden sagen, jeder nimmt jetzt einen Würfel mehr oder drei Würfel mehr oder fünf Würfel mehr. Das ist die Difficulty. Und dieser Wert, der steht in der Bitcoin-Blockchain. Und diese Blockchain-Technologie ist genau deswegen notwendig, damit wir eine dezentrale Energieerfassung, eigentlich Schwierigkeitserfassung global haben und dann die gebauten Blöcke mit allen Teilnehmern verteilen, ohne einer einzelnen Partei vertrauen zu müssen. Jede andere Technologie, die nicht auf Proof of Work basiert, braucht oder ist vielleicht sogar obsolet oder eigentlich gar nicht notwendig. Und dann muss man den eigentlichen Nutzen der Blockchain fundamental in Frage stellen.
Was wäre eigentlich, wenn Satoshi böse wäre? Und ist das theoretisch möglich, dass da irgendwas versteckt ist, dass da ja böse Absichten
nennen? Vielleicht war der Grundböse, wer weiß. Weiß ja nicht, wer es war, ja. Möglich, ja, klar. Viele vermuten auch, dass die CIA hinter Bitcoin steckt. Ja. Auch möglich. Aber das würde nichts bringen.
Hast du eine Vermutung?
Ich habe eine Vermutung, ja. Ich glaube, dass Nick Szabo der Initiator war. Nick Szabo hat, also es gab, muss man auch dazu sagen, mehrere Versuche wie Bitcoin. Die sind alle gescheitert. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, weil der eigentliche Nutzen von Bitcoin war nicht diese ganze Lösung, die ich jetzt gerade, oder über die wir jetzt gerade hier sprechen. Die eigentliche Idee war das Cypherpunk-Manifesto. Die Cypherpunks sind Entitäten im Internet gewesen. Die gibt's bis heute, aber früher waren sie populärer. Die gesehen haben, dass die Welt immer mehr digital wird. Das war so in den frühen 90ern, haben sie erkannt, oh Mann, was hier gerade passiert, ist ganz schön gefährlich. Wenn alles digital wird, dann werden wir Menschen ganz schön gläsern. Die USA und viele andere Länder, England zum Beispiel kommt immer wieder mit so einem Gesetz um die Ecke, wollten Verschlüsselung im Internet verbieten für Privatpersonen und Verschlüsselungsstandards für Unternehmen so gering halten, dass Geheimdienste diese Verschlüsselung jederzeit, wenn sie wollen, entschlüsseln können. Und haben die Cypherpunks sich damals für eingesetzt. Dank den Cypherpunks können wir heute verschlüsselte Nachrichten verschicken, können wir unsere E-Mails verschlüsselt verschicken und können mit HTTPS durchs Internet surfen. Das wäre ohne die nie passiert. Und diese Gruppe von überhaupt keinen Ökonomen oder so haben sich irgendwann gedacht, jeder menschliche Prozess führt über ein Fundament und das ist das Geld. Wenn ich weiß, wofür jeder Mensch sein Geld ausgibt, weiß ich quasi alles, was jeder Mensch tut. Weil jedes Handeln, was ein Mensch außerhalb seines sozialen, direkten sozialen Umfeldes tut, passiert über Geld. Gehst du zum Friseur, passiert das über Geld. Gehst du zum Bäcker, passiert das über Geld. Kauft der Bäcker Mehl, passiert das über Geld. Die gesamte Gesellschaft findet ihr Fundament im Geld wieder. Wenn es einer Entität gelingen würde, jeden Zahlungsstrom zu kontrollieren, dann hat diese Entität jedes Wissen der Welt und das ist unfassbar gefährlich für jeden Menschen, für jedes Individuum. Aus dieser Angst heraus haben die Cypherpunks mehrere Versuche gestartet, ein anonymes, privates Geld zu schaffen. Und all diese Versuche sind gescheitert, weil diese Gelder keine monetären Anreize hatten. Null. Weil das brauchst du. Die Menschen ist Privatsphäre gar nicht wichtig genug, weil sie den langfristigen Schaden gar nicht verstehen, den dieses Geld für die Gesellschaft haben kann, sodass du die Menschen eigentlich mit was ganz anderem bekommen musst. Und das andere ist eben der monetäre Anreiz. Dass Bitcoin erfolgreich ist, liegt daran, dass Satoshi Nakamoto eigentlich alle Grundprinzipien, die ein gutes Geld haben muss, in dieses technologische Gewand gepresst hat und damit etwas erschaffen hat, was nach Auffassung der österreichischen Ökonomen den höchsten monetären Anreiz erzeugt, den ein Gut überhaupt auf der Welt haben kann. Deswegen ist Bitcoin heute einen fünfstelligen Betrag wert, einen sechsstelligen Betrag wert. Die Sache ist halt die einfach, um das runterzubrechen, für die Cypherpunks und die gute Vision fehlte es an Ökonomie und Satoshi hat genau das mitgebracht. Und ich glaube 1984 oder 86 hat Friedrich August von Hayek ein Interview gegeben, kann man sich auf YouTube anschauen. Da beschreibt er ein digitales Geld, wie es idealerweise aussehen würde und genau so ist Bitcoin designed. Viele glauben, dass Satoshi eben sich an der österreichischen Ökonomielehre bedient hat und genau darauf Bitcoin basierend definiert hat, weil Bitcoin eben perfekt in diesen Gedanken passt, wie ein perfektes Geld auszusehen hätte. Und damit schafft Satoshi Nakamoto ein privates Geld für die Welt, ohne dass die Welt versteht, dass das ein privates Geld ist, oder die breite Masse, weil Satoshi das einfach durch die ökonomischen Anreize erzeugt, dass die Menschen dort investieren. Und er hat so viele schlaue Kniffe eingebaut, beispielsweise 210.000 Blöcke braucht es, bis ein Halving-Event einsetzt. Am Anfang gab es pro neuen Block 50 Bitcoin. Also die Inflation war gewaltig am Anfang. Alle 210.000 Blöcke halbiert sich das. Das sind circa alle 4 Jahre. Und dadurch hat man diese Boom- und Bust-Phasen am Anfang extrem bei Bitcoin, die aber mit der Zeit abnehmen, weil die neue Menge, die reinkommt, immer knapper wird. Mhm. Mittlerweile sind über 19 Millionen aller möglichen Bitcoin gefunden. Also es bleiben nur noch 2 Millionen Bitcoin und diese Halving-Events wird es die nächsten 120 Jahre geben.
Genau, also wann ist es konkret vorbei?
Circa 2140. Man kann das nicht genau sagen, weil es ist eine Durchschnittszeit, die es brauchen, bis ein Block gefunden wird. Aber es wären ungefähr 120 Jahre. Das heißt, die meisten Bitcoins sind im Umlauf, der Mining-Prozess läuft weiter, das Halving-Event läuft weiter, aber alle diese ökonomischen Kniffe, die Satoshi eingebaut hat, sind keine Zufälle, sondern definieren eigentlich, wie ein gutes Geld sich in der Gesellschaft verteilen sollte, dass es am Anfang mehr Risiko, aber auch Chance gibt, größere Werte zu bekommen, dass die Leute am Anfang aber auch unbeschwerter damit umgehen, auch viel davon verlieren, was auch wichtig ist, damit nämlich die, die ganz früh dabei sind, nicht unfassbar reich werden. Und am Ende fügt sich schließlich irgendwann alles. Ich glaube, dass Nick Szabo Satoshi Nakamoto ist, weil Nick Szabo hat ein White Paper für etwas veröffentlicht, das sich Bitgold nennt. Bitgold war in seiner ganzen Art und Weise, wie es funktioniert und was es werden soll oder können soll, dem Bitcoin sehr ähnlich. Wie gesagt, es gab sehr viele weitere Konzepte. Und es fehlten ein paar Sachen, zum Beispiel der Reusable Proof of Work, dass man eben diese Difficulty hat und diese ganzen Dinge. Ist übrigens die Errungenschaft von Adam Beck, dem Geschäftsführer von Blockstream, wo viele auch vermuten, dass er Satoshi sei. Ich glaube aber nicht. Also es passt an anderen Punkten nicht unbedingt zu ihm. Aber Nick Szabo hatte bereits 1992/93 das erste Mal den Begriff Smart Contracts geprägt. Von ihm kam das überhaupt. Und das muss man sich auch klar machen. Jede Bitcoin-Transaktion ist ein Smart Contract. Ja, also das ist nicht nur was, was andere Plattformen können oder so. Im Endeffekt hat Nick Szabo Bitgold veröffentlicht, hat dann circa ein, ich glaube 9 Monate oder so vor dem Bitcoin White Paper öffentlich gefragt, ob irgendwer mit ihm diese Vision realisiert. Und diese Anfrage hat er rausgenommen, also die gibt es nicht mehr. Und dann, einige Monate später, kam das White Paper und die erste Person, die eine Bitcoin-Transaktion bekommen hat, war Hal Finney, ebenfalls ein Cypherpunk. Und dieses Konzept, dieses White Paper, wurde verteilt eben auf den Cypherpunk-Mailing-Listen. Also die ganzen Cypherpunks haben es bekommen und am Anfang sogar abgelehnt, haben gesagt, das ist ein Schwachsinn, das haben so viele versucht, das wird nicht klappen, Träumer. Hal Finney ist dran geblieben und hat auch viele Fehler, die Satoshi am Anfang gemacht hat, nachträglich ihn überredet, die zu lösen. Also sowas wie das Block-Size-Limit gab es damals nicht. Also die Blockgröße ist limitiert. Das war damals am Anfang zum Beispiel nicht so. Und ich glaube, dass die beiden zusammen und vielleicht ein paar weitere als Kollektiv Satoshi Nakamoto sind, dass Nick Szabo der Initiator ist. Und es gibt weitere interessante Hinweise. Zum Beispiel hat im Bitcoin-Whitepaper gibt es ganz viele Referenzen auf ganz viele Leute, die vorher schon solche Gelder versucht haben zu implementieren, zum Beispiel Vaidai mit seinem B-Money und viele andere, die Chaumen-Payments und so weiter. Auf alle wurde referenziert, aber eben nicht auf Nick Szabo, dessen eigentliches Konzept Bitgold dem Bitcoin sehr, sehr ähnlich war. Und vielleicht auch genau aus dem Grund, um nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass er das sein könnte. Zu der Frage, ob Satoshi Nakamoto irgendwie noch Schaden anrichten könnte, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass, also erstmal Bitcoin, der gesamte Code ist Open Source. Man kann nicht.
Genau, da kann man nichts verstecken.
Vielleicht, ja. Aber die Frage ist eben, wie würden wir damit umgehen, wenn da drin was versteckt wäre? Also, der Code ist einsehbar, aber es gibt manchmal so Fehler, mal aus technischer Sicht. Man könnte zum Beispiel sagen, hey, in dieses Glas passen dann mal 200 Milliliter Wasser. Was passiert, wenn ich 300 Milliliter reinkippe? Das Wasser fließt raus. Und es könnte sein, dass Code rausfließt und er landet jetzt irgendwo in anderen Teilen und löst eine Funktion aus.
Mhm. Passiert das?
Ja, sowas passiert, ja.
Du sagst das so leicht, also was sind das für Fehler jetzt?
Das wäre jetzt so ein Overflow-Fehler, ja, Datenfeld läuft voll, soll nicht passieren. Ja? Normalerweise sind die begrenzt und dann geht das auch nicht, aber manchmal vergisst man diese Grenzen einzuhalten.
Wer konkret vergisst das dann?
Der Entwickler. Also es gab den Heartbeat-Bug beispielsweise, ich glaube das war 2014 oder 2013, tatsächlich von einem Kommilitonen und dem Dozenten aus Münster, die haben am OpenSSL-Protokoll rumgedoktert und wenn dieses Protokoll zwischen Client, also dem Nutzer, ich zum Beispiel, der jetzt Facebook aufruft oder so, und dem Server Facebook die Verbindung aufbaut, dann ist die Verbindung verschlüsselt. Um sicherzugehen, dass beide noch die gleiche Entität sind, wird ganz am Anfang von dieser Verbindung ein Geheimnis ausgemacht. Und dieses Geheimnis darf 4 Zeichen lang sein. Ja? Und die beiden haben vergessen, dieses Limit einzubauen. Das hat am Ende dazu geführt, dass viele Millionen E-Mail-Adressen einfach von den Servern ausgelesen werden konnten. Weil du konntest sagen, hey, Server, gib mal nicht die 4 Zeichen Geheimnis wieder, sondern gib mir mal die 32 Milliarden Zeichen Geheimnis wieder. Und der Server wusste nicht, was er sagen soll und hat seine Datenbanken ausgespuckt. Und die Sache ist, sowas kann passieren. Ohne jetzt aber, das Interessante bei Bitcoin ist aber, ist Bitcoin deswegen sicher, weil die Technik so gut ist? Oder ist Bitcoin sicher, weil jeder Teilnehmer ein festes Verständnis von dem hat, wie Bitcoin zu funktionieren hat? Wenn es morgen doppelt so viele Bitcoin gäbe, wäre das ja nicht der Bitcoin, den ich für mich definiert hätte. Das heißt, ich würde mit allen anderen wieder versuchen, die Lösung von den knappen 21 Millionen Bitcoin einzuhalten. Deswegen habe ich weder Angst vor Bugs noch vor Quantencomputern oder anderen Dingen, weil wir Bitcoin als Gesellschaft immer anpassen können. Das Wichtige ist, dass es keiner alleine macht. Du musst alle mitnehmen. So ein Bitcoin-Update, wenn das heute kommt, muss schaffen, also gerade wenn es eine fundamentale Änderung macht, wirklich alle im Netzwerk mitzunehmen. Und wir haben Angriffe gesehen, das damalige sogenannte New York Agreement, das waren Roger Ver, Barry Silbert, eigentlich die gesamte Industrie. Wir sprechen von dem damals fast einzigen Mining-Hardware-Hersteller Bitmain. Wir sprechen von der DCG, der Digital Currency Group, deren ganzen Unternehmen, wo die investiert haben, Ledger, Cointelegraph, also die Medienwelt, alles, was irgendwie mit Krypto zu tun hatte, war dabei und hat unterschrieben. Das waren später, ich glaube, 60 Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen große Blöcke. Ja, Coinbase, alle war dabei und haben gesagt, wir wollen große Blöcke. Aber große Blöcke würden dazu führen, dass die Blockchain immer größer wird, dass ich sie als Privatperson nicht mehr so leicht runterladen kann, wieder auf Vertrauensparteien angewiesen bin und dass das Netzwerk dadurch zentralisiert auf große Server, die das können. Und da haben die Leute gesagt, die Nutzer gesagt, wenn ihr das macht, wenn ihr als Industrie alle Miner überzeugt, große Blöcke zu bauen, dann werden wir als Nutzer mit unseren Full Nodes, mit unserem Knotenpunkt von Bitcoin diese Blöcke ablehnen. Diesen Datenstand akzeptieren wir nicht. Das ist nicht unser Bitcoin. Macht das. Guckt, was passiert. Und was ist passiert? Die Nutzer haben es abgelehnt. Und die Folge war ein neues Netzwerk. So ist Bitcoin Cash entstanden. Bitcoin Cash ist das Produkt dieser ganzen Fintech-Industrie, die damals eigentlich die gesamte Bitcoin-Industrie samt Miner ausgemacht hat. Und die Nutzerbase hat bewiesen, dass Bitcoin resilient ist, selbst gegen so einen kooperativen Angriff der Welt, der Unternehmerwelt, und hat gezeigt, ja, ihr könnt versuchen, Bitcoin zu ändern, aber was ihr erzeugt, ist irgendein Shitcoin, den jetzt keiner mehr nutzt. Und wir definieren als Menschen, was wir als Geld benutzen wollen. Das heißt, wenn jetzt ein Bug in Bitcoin auftauchen würde, dann würden die Menschen genau das Gleiche tun und würden sagen, ja, so ist nicht der Bitcoin, wie wir ihn nutzen wollen. Die Mehrheit entscheidet, wie Bitcoin designed sein soll. Und dementsprechend, wenn Satoshi heute kommt und sagt, oh, lass mal was ändern, dann sagen alle, du, schön, dass du das willst, aber das ist nicht unser Bitcoin.
Was müsste denn passieren, dass du sagst, du glaubst nicht mehr an den Bitcoin?
Die größte Gefahr, die ich für Bitcoin sehe, ist, wenn es eine zentrale Person schaffen würde, die Mehrheit zu überzeugen, eine derartige Änderung durchzuführen, die eigentlich dieser einen Person dient. Ja, also beispielsweise jemand sagt, sagen wir mal, Deutschland sagt jetzt, hey, doch, geile Idee mit Bitcoin, aber lass mal alle machen, nur jeder Bitcoin, der geschürft wird, da wird 0,1 Bitcoin von, also 10% an die Staatswallet übertragen, automatisch per Code. Und wenn alle da zustimmen würden, dann hätte es eine zentrale Partei geschafft, ihren Willen durchzusetzen und den Code dahingehend zu ändern. Dann wäre für mich Bitcoin nach dieser Vorstellung gescheitert. Und dementsprechend, das sehen viele Bitcoiner so, ist es auch wichtig, dass Änderungen lieber nicht kommen, als dass sie kommen. Mhm. Zum Beispiel Ethereum als größter Counterpart, da wird ganz viel geändert, ständig geändert, weil man vieles ausprobiert, häufig damit auch auf die Nase fliegt. Ist deren Weg, können die auch machen. Aber genau diese Gefahr von, da ist eine Gruppe von Entwicklern, die mehr oder weniger eine Roadmap, eine Richtung vorgibt und dementsprechend auch, ja, es kaum Leute gibt, die Fullnodes betreiben, die überhaupt in der Lage sind, durch dieses technische Wirrwarr noch durchzublicken. Also sehr kompliziert, wie Ethereum 2.0 mittlerweile aufgebaut ist. Die Folge ist, man vertraut wieder viel mehr den Entwicklern. Bitcoin ist so simpel, ja. Ich meine, was sind die Grundpfeiler von Bitcoin? Ja, es soll knapp sein, Block-Size soll klein sein, damit jeder es runterladen kann. Die Blockchain muss immer herunterladbar sein. Das sind so ein paar Grundpfeiler, die sind so leicht einzuhalten. Was sind die Grundpfeiler von Ethereum? Was verspricht mir dieses Netzwerk? Kann mir keiner wirklich beantworten. Ja, Smart Contracts, ja, kann ich in Bitcoin auch machen. Das kann ich auch in der Ebene auf Bitcoin machen. Also, was verspricht mir? Also, die Problematik ist, diese Grundpfeiler von, da hat jemand eingegriffen, die habe ich eigentlich nur bei Bitcoin, um sie zu erkennen. Und solange die eingehalten werden, solange Bitcoin niemanden ausschließt, keine Adressen zensiert, knapp bleibt, weiß ich, keine zentrale Macht hat versucht, ihren Willen auf Bitcoin zu drücken. Und solange ich als Mensch mit gesundem Menschenverstand mich nicht beeinflussen lasse, hat Bitcoin gewonnen. Und das ist so powerful an Bitcoin. Du kannst es versuchen zu verbieten. Du wirst ihn ökonomisch ins eigene Fleisch schneiden, langfristig gesehen. Du kannst versuchen, Bitcoin zu ändern. Du kannst versuchen, aus deinem eigenen Land das ganze Mining rauszuschmeißen, wie China das getan hat. Und alles, was das Bitcoin-Netzwerk macht, ist einen kleinen Schluck auf und sich komplett neu nutzen. Man kann sich das vorstellen wie so ein Ameisenhaufen. Du stichst mit dem Spaten rein und denkst, in dem Moment, wo du es rausgeschmissen hast, ist dieser Bär kleiner geworden, da hinten entsteht ein neuer. Das ist das. Bitcoin lebt durch die Menschen, durch die Teilnehmer, durch die Ideen, die jeder Einzelne reingibt und durch das Dabeisein, eine Stimme zu sein in diesem Netzwerk, eine Stimme dafür, wie man sich ein gutes, knappes Geld vorstellt, und daran hängt Bitcoin und die Entscheidung von Bitcoin. Und das macht Bitcoin für mich aus. Und solange das sich nicht ändert, glaube ich auch an Bitcoin und an die Zukunft, ja.
Was sehen denn jetzt so Kritiker wie Taleb, auch Buffett ist ja kritisch, Taleb hat das ja, sag mal, etwas mehr auseinandergenommen. Ich glaube jetzt nicht, dass, mir ist jetzt nicht bekannt, dass Buffett das jetzt, ja, mit Pamphleten oder wie auch immer, oder mit, Pamphlet ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber.
Bei Taleb passt es.
Ja, bei, aus Bitcoiner Sicht ist es sicherlich ein Pamphlet, genau. Buffett hält auch nichts davon, aber wo liegen die denn falsch? Also, wo du sagst, was hat jetzt zum Beispiel Taleb nicht kapiert? Denn er hat sich ja schon damit beschäftigt. Das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er jetzt vielleicht nicht genug aus deiner Sicht wahrscheinlich, aber er hat ja zumindest versucht, das Ganze zu begründen und nicht einfach nur sagen, ach ja, es ist nichts.
Ich glaube, es ist sehr schwierig, eine Welt, die in diesem verflochtenen Muster funktioniert, sich als etwas anderes vorzustellen. Ja. Weil jede Änderung, die wir am Geld machen, also selbst wenn es nicht das Geld ist, ja, viele Änderungen haben so einen Butterfly-Effekt und das zieht sich so weit durch alles durch, dass es schwierig ist, sich vorzustellen, wie würde eine Welt wirklich mit einem harten Geldstandard aussehen. Mhm. Also es ist ganz schwierig. Hätten wir dann sowas noch wie Staaten? Würden wir uns anders organisieren als Menschen? Wie würden wir zusammenarbeiten? Und alles ist denkbar, oder? Ich meine, warum sollte eine Demokratie unter einem harten Geld nicht möglich sein? Natürlich ist das möglich. Aber der Politiker kann, wenn er einen Fehler macht, nicht auf einmal Geld aus dem Nichts erschaffen. Und er kann auch keine Staatsgewalt mehr bezahlen, wenn er pleite ist. Das heißt, eine Abgabe wie eine Steuer passiert nur auf freiwilliger Basis. Das heißt, der Politiker kriegt nur Geld, wenn er wirklich einen Nutzen für die Gesellschaft macht. Das ist sehr fair, aber entmachtet auch den Staat in vielerlei Hinsicht. Und wie sind dann die Folgen daraus? Also,
aber warum kriegt er nur Geld, wenn er Nutzen stiftet? Ja.
Also angenommen, ich bin Politiker, ich sage, ich baue 10 Kindergärten, gib mir Geld dafür, dann kriegt er das Geld und jetzt baut er einen Kindergarten, den Rest vertrinkt er, hat kein Geld mehr und sagt jetzt der Polizei, geh bitte zu den Bürgern und sammle nochmal Geld für mich ein. Dann sagt die Polizei, womit bezahlst du mich? Dann sagt er, ja, mit dem Geld, was du dann kriegst. Dann sagt die Polizei, ja, von wegen. Dann sagen die Bürger, wir machen eine eigene Polizei, die wir finanzieren, um uns davor zu schützen. Wie kriegt der Politiker Geld? Indem er sagt, ich baue 10 Kindergärten und ich baue 11.
Aber das könnte man ja jetzt ja auch schon so machen. Man könnte jetzt auch die Politiker schon an, sagen wir mal, Zielvorgaben messen und sie danach bezahlen, oder? Das wäre jetzt auch möglich, theoretisch.
Naja, ich glaube, dass in der Theorie das immer möglich ist. Dann ist wieder die Frage, wer kontrolliert die Kontrolleure? Weil im Zweifelsfall, wenn der Politiker kein Geld mehr hat, dann verkauft er heute Staatsanleihen und das meistens an die Zentralbanken und das meistens aus neu erschaffenem Geld. Das heißt, er ist nicht darauf angewiesen, dass die Menschen ihn mögen, nur einmal bei der Wahl. Danach kriegt er Geld, so viel er will, wenn es drauf ankommt. Das ist der große Unterschied zu einem Bitcoin-Standard. Ich glaube, dass Leute wie Nassim Taleb das sogar mal so gesehen haben. Der hat das Vorwort
Der war ja eigentlich mal
genau, der hat das Vorwort zum Bitcoin-Standard geschrieben und Bitcoin als antifragiles System dargestellt und hat ein sehr gutes Buch über antifragile Systeme geschrieben, die eigentlich seine eigene Kritik komplett aushebelt. Nassim Taleb, ich glaube, die Bitcoin-Szene hat ein Problem. Im Allgemeinen. Es sind sehr viele Ideologen da, die sehr radikale Ansichten haben. Und ich bin kein Freund von diesen radikalen Ansichten, weil ich glaube, wenn wir als Gesellschaft mit Bitcoin wachsen wollen, müssen wir alle mitnehmen. Und die Gesellschaft ist im Kern eigentlich harmoniebedürftig, an einem zusammen kooperativen Zusammenarbeiten. Mhm. Und davon bin ich auch überzeugt. Ich glaube nicht, dass diese radikalen Ansichten grundlegend schlecht sind oder so, sondern das ist halt deren Sparte und das können die dort machen, aber das schreckt viele andere ab. Nassim Taleb hat sich am Anfang der Corona-Pandemie mit Saifedean Namus überworfen online. Saifedean Namus ist sehr populistisch in seinen Aussagen teilweise. Er hat mit vielen Dingen mit Sicherheit recht, aber viele sind sehr leicht angreifbar. Ja, er sagt zum Beispiel, alles, was an Unis gelehrt wird, ist Schrott, weil die werden finanziert durch Fiat. Und mit Sicherheit sind ein paar Dinge durch das kaputte Geld dort beeinflusst, aber er trifft halt Aussagen, die sehr leicht angreifbar sind und die ich so nie tätigen würde beispielsweise. und hat eben extrem gegen die ganzen Corona-Maßnahmen gewettert und so weiter. Und Nassim Taleb hingegen hat vor Corona tierisch Angst gehabt. Da gibt es Fotos, er sitzt im Flieger, hat so eine Skimaske und eine doppelte Maske auf. So. Er hat richtig Panik vor Corona gehabt. Man hat dann festgestellt, oh Mist, also hätten wir jetzt so ein freies Geld, wie würde der Staat solche Maßnahmen durchsetzen? Ja, gar nicht. Und da fing das an, dass Nassim Taleb eigentlich angefangen hat, Bitcoin schlecht zu reden. Also es fing eigentlich damit an, dass die beiden über diesen Punkt hinaus sich über die fundamentalen Gedanken von dem knappen Geld und eben der eingeschränkten Möglichkeit, gegen eine Gesellschaft vorzugehen, unterhalten haben und dann festgestellt haben, wir haben unterschiedliche Auffassungen von dem, wie wir uns eine Welt vorstellen. Und Nassim Taleb war auf Seiten eines Systems, was diese Macht hat, und Saifedean Ammous eigentlich der Counterpart. Beide, muss man dazu sagen, waren hochemotional, haben sich beschimpft, haben Äußerungen getätigt, die ich, also das war keine gesunde Kommunikation und sind völlige Sturköpfe und in ihrer Meinung keinen Meter mehr abgewichen. Und da ist Nassim Taleb bis heute geblieben als ein Bitcoin-Kritiker, der leider, wenn er seine eigenen Bücher nochmal lesen würde, die meiste Kritik selber entkräften würde, die er da sagt, ja.
Was ich nicht ganz verstehe, ist immer dieser Transfer von, also ich sag mal, Fiat-Geld zu dann, was an der Uni gelehrt wird. Oder der Staat braucht, natürlich braucht der Staat auch Geld, aber trotzdem sind ja erstmal Gesetze, sag ich mal, die durchgesetzt, also quasi, dass Fiat an allem schuld ist. Also wie kommt immer dieser Zusammenhang zustande? Ich verstehe natürlich, dass es den Sinn, wo es herkommt, aber sozusagen, dass Geld immer daran schuld ist, beziehungsweise, wenn es dieses Geld nicht mehr gibt, dass dann quasi diese ganzen Probleme gelöst sind oder diese ganzen Beziehungen vorhanden sind. Also das verstehe ich nicht so ganz.
Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass viele Probleme gelöst werden, aber nicht alle. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass wir durch die zentrale Geldschöpfung Preise ausschalten. Etwas ist, womit wir blinde Flecke haben als Gesellschaft. Und ich glaube, dass, wenn wir das Problem lösen, viele Folgeprobleme, eigentlich die nur Symptome dieses Problems sind, sich lösen. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass sich, also ich glaube halt, dadurch, dass wir zentrale Geldschöpfung haben, sowas eben passiert, dass wir wie in Kasachstan Kohlestrom haben, der sich eigentlich gar nicht mehr finanzieren lassen würde und das aber nicht merken. Und die ganzen Folgen, was hat das dann als Folge? Naja, wir können genauso die Produkte günstig produzieren, weil den Strom brauchen wir, um die Produkte zu bauen. Also das wirkt sich ja bis in jede Gesellschaftsebene, wirkt sich dieser Prozess aus. Und das ist nur der Kohlestrom dort. Also wenn man sich vorstellt, dass Fiat überall ist, dann kann man sich vorstellen, wir sind eigentlich für Preise völlig blind. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was ist der reale Wert von irgendwas. Weil sobald der Staat irgendwo Steuererleichterungen macht, in das Geld eingreift, subventioniert, gehen für uns die Preise verloren. Also wir kennen eigentlich für kein Gut der Welt noch den realen Preis. Das Gefühl von Preis ist nur noch auf Basis einer künstlichen, nicht mal mehr vorhandenen Knappheit da, die irgendwie versucht wird, mit Gesetzen wieder zu schaffen. Und die Gefahr bei Gesetzen ist, dass die sie nicht einhalten, die Kriminellen, ein Schlupfloch haben, einen Vorteil, und die rechtschaffenen Bürger, die Gesetze einhalten, einen Nachteil. Ich glaube halt, dass die meisten Gesetze eigentlich zu noch mehr Ungerechtigkeit führen, als zur Gerechtigkeit. Ich glaube, dass man mit Gesetzen verhindern möchte, dass größerer gesellschaftlicher Schaden entsteht und dadurch aber einen neuen gesellschaftlichen Schaden erzeugt, der eben dadurch entsteht, dass Menschen unfaire Bedingungen am Markt teilweise haben. Ja, und dass auch das am Ende ist, was ja diese Fehlallokation von so vielen Dingen zur Folge hat.
Bist du schon überzeugt?
Das weiß ich noch nicht. Ich möchte aber erstmal Danke sagen. Nein, wirklich, weil ich ertappe mich jetzt in diesem Gespräch dabei, dass ich voll noch in dieser Fiat-Denke bin. Also mein Fixpunkt ist immer noch der US-Dollar und immer noch der Euro. Selbst wenn ich an den Bitcoin denke, ich denke immer noch in Dollar und Euros. Und das ist ja quasi diese Transition, die wir dann schaffen müssen, zu sagen, nee, wir ändern den Fixpunkt. Und ich glaube, davor haben viele Menschen Angst. Und ich glaube, daran scheitert es dann jetzt auch noch häufig. Und das ist genau bei mir auch der Fall. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, weil ich komme noch aus der Fiat-Welt. All die Vorteile von Bitcoin, es ist knapp etc., das hat doch Gold auch. Warum ist jetzt der Bitcoin besser als Gold? Weil bei Gold habe ich ja schon eine Akzeptanz und einen Track Record, der 5000 Jahre zurückgeht. Das hat ja Bitcoin nicht.
Genau, also Gold hat da an diesem Punkt Bitcoin 5000 Jahre voraus. Absolut, das ist so. Aber leider auch ein Ereignis, was Gold in seiner Form als Wertespeicher, als repräsentativen Wertespeicher für unser Geld kaputt gemacht hat. Und das war eben 1971. Deswegen, es gibt diese Seite WTF happened in 1971.com. Die ist sehr interessant. Das sind einfach nur Grafiken von Zentralbanken, von Wirtschaftsinstituten, die zeigen, wie dermaßen aus die gesamte Welt 1971 aus der Angel gerissen wurde. Man sieht wirklich richtig auf diesen ganzen Charts, die Geldschöpfung, Kompensation und so, wie 1971 so ein Punkt war, wo sich wirklich alles verändert hat, massiv verändert hat. Und ich glaube, dass die Transition beispielsweise gar nicht mal dadurch passiert, dass wir, das ist ja so schwierig, ne? Muss ich erst eine Schattengesellschaft bilden, die ganze Ökonomie nur mit einem Bitcoin-Kreislauf bildet und Preise egal und einen neuen Preis für sie? Das wird nicht passieren. Ich glaube Folgendes. Ich glaube, dass Bitcoin das Leben unserer Fiat-Währung erheblich verlängern kann, indem Zentralbanken früh anfangen, Bitcoin als Reserve für ihre Reservewährung zu benutzen, um sie im Zweifelsfall vom Markt zurückzukaufen, Gegendruck im Markt auszulösen, wie den Nutzen, den auch Gold hat. Der Unterschied bei Bitcoin ist, es ist überprüfbar knapp. Wir wissen nicht, wie viel Gold es gibt. Keine Ahnung. Wir können das schätzen. Wir wissen aber auch nicht, wer es wirklich besitzt. Ein Foto vom Keller von der Zentralbank ist zero Beweis für mich. Mhm. Und eine Unterschrift und ein Stempel von irgendeinem Wirtschaftsprüferinstitut, von 5 Instituten, ist Schall und Rauch. Es ist alles keine Realität. Es ist alles kein Beweis.
Aber wenn wir jetzt was hätten wie Gold, ja. Sagen wir, würden jetzt alles Gold der Welt sammeln, in einem Keller, der öffentlich ist, und würden daran, sage ich jetzt mal, Euro und Dollar koppeln, zum Beispiel. Irgendwelche Rohstoffe.
Dann dürfte es keinen geben, der es aufbricht wieder.
Genau, also aber das würde theoretisch ja auch gehen. Also wäre das vielleicht, ist das vielleicht eine Vision, dass man sagt, okay, man nimmt, der Bitcoin wird es nicht, so wie es jetzt ist, ist es langfristig auch nichts. Man findet dann vielleicht, man nimmt das, was schon da ist und optimiertes Richtung Bitcoin.
Nee, ich glaube, dass genau das eben gescheitert ist. Ich glaube, dass Bitcoin das aber im Endeffekt ähnlich schafft. Und dieser Effekt ist sehr interessant, weil nehmen wir mal die allergrößten Währungen, die wir gerade haben. Und Indien nehme ich da mal raus, weil die Währung ist zwar groß, aber sehr fragil. Mhm. Nehmen wir mal den Renminbi. Vielleicht die neue BRICS-Währung, wo Indien, Renminbi, Russland alle mit dabei wären. USA mit dem Dollar und die Eurozone, sagen wir mal. Dann haben wir gerade 3 große weltweite konkurrierende Fiat-Währungen. Und die größte ist der Dollar, ist der Denominator. Wird in 16 Ländern nativ benutzt und weltweit zur Bepreisung von allen Dingen eigentlich verwendet. Also es wird fast jeder Handel in Dollar gemacht. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, es käme eine 4. Weltwährung dazu, die erstmal auf einem ähnlichen Größenlevel ist wie diese anderen Währungen. Und es gäbe diesen Tipping Point, wo die USA nicht mehr den Leitzins angeben. Was heute passiert ist, wenn die USA den Leitzins verändert, zum Beispiel nach oben, dann setzt diese Dollar-Milkshake-Theory ein. Die anderen Länder sind kleiner. Das heißt, wenn du willst, dass deine Währung stabil bleibt, muss deine Wirtschaft wachsen mit der Konkurrenz wie den USA beispielsweise. Wenn die Wirtschaft, wie wir vorhin festgestellt haben, so ein Konzern wie VW von der Geldschöpfung abhängig ist, dann müsste es ja bedeuten, wir müssen mehr Geld drucken als die USA beziehungsweise unsere eigenen Automobilhersteller mit mehr Geld unterstützen, als die USA tun. Wenn unser Währungsraum aber kleiner ist, und wir mehr Geldmenge brauchen, heißt, wir müssen prozentual mehr Geld erschaffen als die USA. Das heißt, unser Geld entwertet schneller als das Geld der USA. Bedeutet auch, wir sind von diesem Prozess der Amerikaner sehr abhängig. Wenn die neues Geld drucken und ihre Unternehmen unterstützen, müssen wir das auch tun. Kleinere Währungsräume wie Türkei, Venezuela, die scheitern genau daran. Die können das eine Zeit lang mitspielen, ab einem gewissen Punkt brechen deren Unternehmen weg, die haben kein Kapital mehr, alles Geld, was sie drucken, um das in die Wirtschaft zu pumpen, entwertet das eigene Geld, das ganze System bricht in sich zusammen. Am Ende führt das zu Kriegen an den Währungsgrenzen, weil du versuchst, deinen Währungsraum zu vergrößern. Es gibt einen guten Grund, warum China gerade die ganzen Entwicklungsländer abfährt, in Afrika die ganzen Küstenregionen abfährt, überall hunderte Milliarden Dollar Gegenwert Renminbi reinpumpt, Häfen baut, Infrastruktur aufbaut, weil sie genau das wollen. Sie wollen ihren Währungsraum vergrößern, um diese Möglichkeit zu haben, wenn sie 1% neues Geld drucken, mehr Kapital zur Verfügung zu haben als die Amerikaner und dabei eine stabile Währung zu halten. Heute sind die Amerikaner in dieser privilegierten Lage, weil sie das größte Geld haben. Die Amerikaner heben jetzt den Leitzins an und wir können das gar nicht in der Geschwindigkeit. Wenn wir das in derselben Geschwindigkeit machen würden, dann sähe es für Griechenland und Italien und so ziemlich schlecht aus, weil die können sich auf einmal nicht mehr so leicht so günstiges Geld nehmen durch zum Beispiel den Verkauf von Staatsanleihen. Bedeutet, du kannst jetzt nicht als Privatperson, weil natürlich sich durch den Gesellschaftsprozess bis uns natürlich auch Zinsen ergeben, aber weil beispielsweise Unternehmen, was sehr günstig auf Geld Zugriff hat, könntest du dir Geld in Euro leihen und könntest davon US-amerikanische Staatsanleihen kaufen und die Differenz der Zinssätze wäre dein absoluter Gewinn, den du hättest. Das heißt, du entwertest den Euro, machst mehr Euro und kaufst davon US-amerikanische Staatsanleihen. Und so saugt die USA allen anderen Fiat-Währungen den Wert aus. Diese Funktion, stellt man sich jetzt einfach mal vor, was passieren würde, wenn Bitcoin da wäre und größer wäre als der Dollar. Dann könntest du genau das machen mit Bitcoin. Du könntest einfach dich in allen Währungen verschulden und stattdessen nach Bitcoin gehen. Also der einzige Anreiz, beim Dollar zu bleiben, ist, den Leitzins anzuheben, so wie sie es jetzt im Moment auch tun, um das Interesse daran zu schaffen, lieber den Dollar zu benutzen. Das würde bedeuten, dass je weiter Bitcoin in der Verbreitung kommt, die Bedrohung auf die Fiat-Währung durch Bitcoin immer größer wird und dass die Fiat-Währung automatisch versuchen müssten, ihre Performance an der Knappheit von Bitcoin zu messen. Das heißt, Bitcoin hätte schon einen positiven Effekt auf unsere Wirtschaft, obwohl wir noch unser Fiat-Geld benutzen, weil unser Fiat-Geld anfangen würde zu gesunden. Und so könnte man über Jahre hinweg eine Transition schaffen, wo sich Zinssätze wieder nach oben entwickeln, wo wir wieder mehr Markt und weniger zentrale Planung hätten und wo es einen langsamen Weg hin zu so einer Art Bitcoin-Standard gibt, wo Bitcoin irgendwann das Underlying Asset ist, was auch so eine Zentralbank kauft, um vielleicht, wenn Bitcoin so eine Bitcoin-Milkshake-Theory einsetzt, Bitcoin auf den Markt zu schmeißen und Dollar zurückzukaufen und den vom Markt zu verknappen und dann auch die Lebensspanne, die einen Dollar hat, auf sehr viele Jahre verlängern zu können. Am Ende gewinnt trotzdem das härteste Geld. Aber es wäre eben nicht so ein, wie die Crash-Propheten immer sagen, oh, jetzt hier, ich habe auf meine Uhr geguckt, 3 Jahre noch, dann knallt's. Ja? Sondern es wäre eine Transition, das Geld würde verschwinden, aber es würde sehr lange dauern und es wäre eine wahrscheinlich sehr gesunde Entwicklung, wo man auch nicht sagt, von heute auf morgen ist das harte Geld da, unsere ganze aufgeblähte Fiat-Welt ist kollabiert, alles ist weg, alle sind arbeitslos, sondern nach und nach. Ja? Natürlich würden Unternehmen scheitern. Natürlich wäre das ein oder andere Unternehmen immer so ineffizient, dass man sagt, ja, das kann man so nicht mehr betreiben. Und dann ist es jetzt so, ja. Aber diese Menschen werden neue Jobs finden, sich neue Bereiche suchen. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das ein Weg wäre, wie das funktionieren kann und wie Bitcoin zu sowas wie einer Weltwährung werden könnte. Und das auch ohne, dass Bitcoin schon unser Geld auch im Alltag ist, die positiven Effekte, die Bitcoin hätte, schon in unserer Gesellschaft ankommen.
Aber so wie das jetzt klang von dir, würden ja die Notenbanken die Zinsen nur anheben aus politischen Gründen. Also nicht wegen der Inflation.
Nicht nur. Natürlich wegen der Inflation, ja, aber natürlich auch aus einem Konkurrenzdruck der anderen Fiat-Währung. Also das definitiv. Wenn ich jetzt mir die USA angucke, die ja selber von der Geldmenge her eigentlich prozentual gesehen diese viel weiter angehoben haben wie wir. Also wir haben ja in der Corona-Zeit ca. 25% neues Geld erschaffen, die Amerikaner über 40%. Und trotzdem der Dollar zum Euro aufwertet, dann ist es für die Amerikaner sehr gut. Das heißt, wir müssen hinterher. Also selbst wenn wir es nicht aus einem Inflationsgedanken machen, müssten wir es aus diesem Gedanken machen, weil ansonsten saugen die uns einfach jeden Wert unserer Fiat-Währung ab. Ja, das geht gar nicht anders. Das ist ja auch der Grund, warum die EZB so ein bisschen um Hilfe bei der Fed gerufen hat, gesagt hat, hört mal bitte auf damit, wir können nicht so schnell. Ja, genau.
Aber ist das nicht schon wieder ein bisschen theoretisch, denn dass der Dollar steigt, ist ja auch einfach eine Nachfrage. Also zum Beispiel, weil die Leute vielleicht weniger an den Euro glauben, weil sie ja sehen, dass die USA gute Unternehmen haben, eine bessere Wirtschaft. Also das ist immer so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. Mir ist das manchmal ein bisschen zu theoretisch. Also ich verstehe das alles, ich kann das alles nachvollziehen, aber genau wie vorher, das ist jetzt das Extrembeispiel, landen wir wieder bei der, quasi an der Uni ist alles Schrott, ich weiß das nicht von dir, aber weil es mit Fiat finanziert ist. Also ist das nicht immer alles so ein bisschen eindimensional? Also man hat A und daraus resultiert B. Also
nein, die Effekte sind immer viele. Genau, auf das jeden sind ja Fall.
Viele Variablen, viele Einflüsse. Zum Beispiel, dass der Dollar steigt. Also
auf jeden Fall. Also sind viele Einflüsse. Aber beispielsweise hierbei ist sehr interessant, wenn die Staatsanleihen durch den angehobenen Leitzins dir einen festen Zinssatz geben, wenn du sie kaufst. Das heißt, du kaufst sie, kannst sie nächstes Jahr verkaufen und hast festes Plus gemacht. Also das ist ja immer das Sichere, diese Staatsanleihen-Performance ist ja mehr oder weniger auch der Indikator für, war mein Investment gut am Markt oder eben nicht. Also man misst sich als US-Investor eigentlich immer daran. Dann heißt das auch, wenn die Amerikaner ihren Leitzins anheben, wird unter Umständen, werden Staatsanleihen mehr eben, wie ich das vorhin sagte, durch andere Fiat-Währungen gekauft, statt durch den Dollar. Das heißt, nicht die Federal Reserve muss so viele Staatsanleihen kaufen, sondern andere Länder tun das oder andere Investoren mit anderem Geld tun das. Das heißt, die Geldmenge anderer Länder wird mehr aufgebläht als die eigene beim US-Dollar. Das setzt natürlich, also durch diesen Effekt muss der Dollar weniger aufgebläht, ausgeweitet werden für diesen Prozess des Ankaufs dieser Staatsanleihen. Zum anderen setzt das aber auch natürlich bei den Investoren am Geldmarkt das Signal, Achtung, die Geldmenge muss knapper bleiben und das Interesse, den Dollar zu kaufen, entsteht natürlich in dieser Situation. Und natürlich ist das immer ein Zusammenspiel und immer ein da passiert eine Aktion und ganz viele Reaktionen folgen daraus. Und diese Reaktionen können auch aufeinander reagieren. Das ist gar keine Frage. Also sehe ich durchaus so. Nur liegt ja der Kern dieser ganzen Situation trotzdem in der Anpassung des Leitzinses. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ja. Mhm. Welches Interesse hätte ich, den Dollar zu halten, wenn er einfach dauerhaft entwertet, wenn ich ihn nicht investieren könnte? Hätte ich kein Interesse. Also der Dollar ist für mich immer nur dann dafür da, aus Investmentsicht, also wenn ich jetzt nicht von einer Privatperson ausgehe, um darin Schulden zu machen und Immobilien zu kaufen und so weiter. Ja. Weil, ist aber nicht nur jetzt ein Dollar-Phänomen, das ist bei jeder Fiat-Währung so. Ja. Also, mal ganz kurz noch einen Blick da auf China geworfen, auf zum Beispiel Evergrande, die Gruppe und die anderen Investmentgrößen, die es dort gibt, diese großen Immobilienkonzerne, die haben so viel Geld vom Staat geliehen, die haben so viele Immobilien auch hier bei uns, das ist halt gewaltig. Und da ist so viel Geld, was aus dem Nichts geschaffen wurde und dort investiert wurde, was den Renminbi unter Druck gesetzt hat. Und wo China gesagt hat, so, Schluss jetzt. Es ist toll, dass ihr Immobilien gekauft habt, aber wir müssen jetzt für euch den Zins annehmen, weil das einfach nicht mehr geht. Ja, ihr macht unser Geld damit kaputt. Und dementsprechend, sobald man aus Investmentsicht investieren möchte, macht man das eigentlich mit Schulden. Also in dieser Größenordnung. Also keiner dieser Konzerne macht das, weil er auf viel Geld sitzt, auf viel Fiat-Geld sitzt. Ja.
Jetzt sind wir, glaube ich, schon ziemlich lang. Also
wir haben den Gottschalk gemacht.
Das Schöne ist, ich glaube, wir könnten jetzt, das zeigt auch, wie spannend das ist, und ich glaube, das Schöne daran ist, dass du jetzt auch als trotzdem, ich sage jetzt mal, du bist klarer Verfechter von Bitcoin, aber es macht Spaß, mit dir zu diskutieren, weil man kommt dann auf ganz neue Ebenen, und ich glaube, wenn wir jetzt noch 3 Stunden weiterreden würden, würden wir auf ganz andere Sachen kommen. Ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall mal fortsetzen. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Zum Beispiel Steuern wäre so ein Thema, was mir noch kam, aber ich glaube, sonst werden es wirklich 3 Stunden am Ende. Zum Beispiel, gibt es denn überhaupt noch Steuern in einem Bitcoin-System und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Fortsetzung. Ich finde es super spannend, und ich fand das gut, was du gesagt hast. Man muss erstmal, glaube ich, lernen, anders zu denken. Erstmal aus diesem Systemdenken rauszukommen, um es überhaupt mal bewerten zu können.
Ich glaube auch nicht, dass man mit einem Interview Menschen von Bitcoin überzeugen muss. Ich glaube, der Trick ist, erstmal den Menschen klarzumachen, dass Bitcoin viel mehr Facetten hat, als teilweise in den Leitmedien dargestellt wird. Und dass es vielleicht ein Blick wert ist, einfach mal draufzuwerfen. Und mehr sollte man erstmal auch gar nicht tun. Ja? Also ich würde ja nie sagen, ey, steck jetzt all deinen Fiat sofort in Bitcoin rein oder so, sondern vielmehr, befasst dich mit dem Thema. Es ist interessant, es ist spannend, es gibt komplett neue Sichtweisen. Du lernst vor allem sehr viel darüber, wie die Welt heute funktioniert, weil diese Überzeugung, die ich zum Beispiel als Person von Bitcoin habe, ist nicht entstanden, weil ich jedes Mal, wenn ich über Bitcoin nachdenke, ein weiteres Argument suche, um mich von Bitcoin zu überzeugen, sondern eigentlich bin ich ein riesen Bitcoin-Kritiker. Ich versuche eigentlich die ganze Zeit herauszufinden, wo ich mich irre, wo dieses Netzwerk scheitert. Und bei diesem Versuch, diese Lücke zu finden, bin ich jedes Mal noch überzeugter, weil ich sie nicht finde. Weil jeder Gedanke, den ich habe, woran Bitcoin scheitern könnte, wird durch immer mehr ökonomisches Verständnis und Dinge, die ich lerne über Energiewirtschaft, über Physik, die gar nichts mit Bitcoin direkt zu tun haben, so weit ausgeweitet, dass ich irgendwann an einem Punkt angekommen war in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich möchte nur noch über Bitcoin sprechen. Das ist einfach so spannend. Und das ist das, glaube ich, wenn man diesen Punkt erreicht, ist alles geschafft. Ja, es geht gar nicht erstmal ums Investieren. Sich mit Bitcoin zu befassen, ist das Spannendste, ja.
Eine letzte Frage. Ja. Wie viel von deinem Vermögen hast du eigentlich in Bitcoin?
Ich spreche gar nicht über mein Portfolio oder irgendetwas, gar nichts. Also ich habe alles, es ist, keiner weiß, was ich kaufe, ob ich Bitcoin überhaupt besitze, nichts ist bekannt. Und,
okay. Aber wahrscheinlich.
Das wäre jetzt der Treppenwitz.
Er redet einfach nur gerne drüber.
Ja, genau.
Gut, nee, ist ja auch völlig okay.
Ja,
also,
genau.
Aber du bist überzeugt, auf jeden Fall. Relativ überzeugt.
Genau, absolut überzeugt, ja.
So kann man es festhalten. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Und wenn ihr eine Fortsetzung sehen wollt, dann würde ich sagen, gerne Daumen hoch. Natürlich auf deinen Kanal schauen. Kann man, glaube ich, nur empfehlen. Also ich glaube, du hast heute gezeigt, ja, dass du dich gut auskennst. Und ich finde auch diese Begeisterung, ja, ist ansteckend, muss ich zugeben. Und
auf jeden
Fall. Du bist ein bisschen überzeugt.
Ich glaube, Roman hat es super schön gesagt, es geht nicht darum, jemanden in einem Interview jetzt zu 100% zu überzeugen, sondern einfach ihn dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hast du auf jeden Fall geschafft.
Super, dann habe ich mein Ziel erreicht. Vielen Dank für die Einladung. Wirklich tolles Format. Abonniert den Kanal, liked das Video. Ja.
Profi.
Und dann komme ich vielleicht wieder, ja?
Sehr schön.
Super.
Und ich glaube, um das abzuschließen, das ist ja genau das, einfach auf neue Ideen zu kommen und sich etwas gegenseitig zu inspirieren. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.